da habe ich dann gemerkt, so, ich will es überhaupt nicht mehr missen. Also so dieses, einen gesamtgesellschaftlichen Überblick zu haben, ist halt so wichtig, weil letzten Endes, ich habe halt all die Jahre immer gedacht, so, okay, ich will zu den besten Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern der Welt gehören, auf jeden Fall. So, da geht gar kein Weg dran vorbei. Aber wenn ich jetzt all die Zeit, die ich dann mit der Reflexion meiner selbst und mit der Reflexion der Welt irgendwie verbracht habe, nicht so verbracht hätte, dann könnte ich jetzt möglicherweise gar nicht dieses Gespräch mit dir führen irgendwie so. Ich hätte einfach keine Meinung zu Dingen.
Herzlich willkommen zu Weites Feld, dem Podcast für klassische Musiker auf der Suche nach Inspiration und neuen Wegen. Mein Name ist Max Gärtner und ich treffe mich mit Musikschaffenden, die mit einer klassischen Ausbildung begonnen haben und unkonventionelle Wege gegangen sind, um ihre ganz eigene Idee einer Karriere im Musikbusiness zu leben. Gemeinsam versuchen wir herauszufinden, worauf es bei einer Karriere als Profimusiker ankommt, wie man als Freelancer die richtige Work-Life-Balance findet und sich selbst dabei immer treu bleibt. Für die heutige Folge von Weites Feld bin ich in eine Stadt gereist, in der es immer nach Schokolade riecht. Oder zumindest immer, wenn ich da bin. Ihr habt sicher erraten, die Rede ist von Mannheim. Dort habe ich die Drummerin Philo Chungi getroffen und habe mit ihr über den langen Weg gesprochen, den man gehen muss, um als Band heutzutage im Pop-Business erfolgreich zu sein, ihrem Wechsel aus dem Klassik-Business hin zu der Pop-Akademie in Mannheim und ihrem Mentor Udo Dahmen. Wir haben über die Disziplin gesprochen, die man braucht, um als Musiker erfolgreich zu werden, über Philos Erfahrungen als schwarze Drummerin, die Wichtigkeit einer eigenen politischen und gesellschaftlichen Meinung. Wir haben festgestellt, dass man erwachsene Musiker daran erkennt, dass ihre Proberäume plötzlich Tageslicht haben. Und die Liste, die könnte jetzt ewig so weitergehen. Buchstäblich bis zur letzten Sekunde waren wir irgendwie mittendrin und hätten noch Stunden weiter quatschen können. Philo ist derzeit mit Chefcat, Mine und Fat Tony auf Tour. Und alle, die jetzt im Sommer noch ein paar Festivals besuchen, haben da die Chance, es ja auch mal live an den Drums zu erleben. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Zuhören. Hi Philo.
Hallo.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute hier mit mir den Podcast abzudrehen. Wir haben ja ein bisschen vorher schon geschrieben und gesprochen. Du kommst jetzt gerade frisch von der Tour zurück, ne? Was stand denn da so bei dir an in der letzten Zeit?
Also wir waren jetzt mit Mine auf Tour. Genau, was so ein mehr oder weniger Deutsch-Pop-Projekt ist. Und da waren wir jetzt ein bisschen mehr als 2 Wochen unterwegs und davor noch irgendwie eine Woche Produktionsproben und so. Also es hat jetzt im Prinzip summa summarum die letzten 4 Wochen bestimmt. Und das war ganz aufregend und anstrengend auch, aber sehr schön.
Waren auf jeden Fall ein paar coole Konzertbilder online. Ich habe gesehen, sind schon ein paar Leute zum Konzert gekommen,
Waren
ausverkaufte Shows und so, oder?
Ja, es waren jetzt irgendwie 10 von 13 ausverkauft und also mit der Huxleys irgendwie 1800 Leute, also so große Shows haben wir noch nie vorher gespielt und es war echt für alle sehr, sehr, sehr überwältigend. Ich bin ja jetzt erst seit einem guten Jahr irgendwie dabei. Die Bandgeschichte reicht quasi die letzten 8 Jahre irgendwie zurück und so. Und die erzählen natürlich immer mal wieder so von den Touren, so die ersten selbst gebuchten und dann noch irgendwie beim Veranstalter auf der Couch gepennt und so. Also das
Blicken auf eine lange Tourgeschichte zurück.
Ja, also ich habe mich jetzt so ein bisschen ins gemachte Nest gesetzt sozusagen, aber
also ihr musstet nicht mehr auf der Couch bei Veranstaltern.
Nein, das nicht. Aber ich meine, das schwingt ja irgendwie mit so. Also die wissen halt, wo sie hergekommen sind irgendwie und das macht es dann auch so schön, weil halt einfach die permanente so eine Dankbarkeit irgendwie im Raum. Und ich glaube, das hat sich dann auch irgendwie so transportiert aufs Publikum und es war einfach immer so ein Abend voller Liebe irgendwie.
Du hast gesagt, das hat jetzt so ungefähr 4 Wochen Zeit in Anspruch genommen. Hm. Wie muss man sich so eine Produktion vorstellen? Also wenn da jetzt so eine größere Tour ansteht, wie ist denn das so der Ablauf? Ich meine, es muss sicher Proben geben, natürlich ganz normal im Proberaum, aber dann, wenn die Tour näher rückt, wie funktioniert denn das so dann mit der Vorbereitungszeit?
Also in dem Fall war es jetzt so, dass wir einfach die Setlist bekommen haben irgendwie. Ich hatte so ein paar Tunes auch schon im Studio eingespielt letztes Jahr. Das heißt, ich kannte die sozusagen schon. Und ja, dann ist es quasi so, die erste Zeit liegt es sozusagen an uns, das dann zu interpretieren. Und dann haben wir uns einfach, ich glaube, so 5, 6 Tage oder so zum Proben getroffen. Halt immer so diese 10 bis 18 Uhr mit Mittagspausen rutschen irgendwie, die man halt so kennt. Und ja, da wurde halt super viel geklärt irgendwie an Sounds und an wer spielt wo was, kommt dann da vielleicht noch was vom Laptop und so. Und
das heißt, du hast quasi als Vorlage so ein fertiges Studioalbum und hörst dir das an und versuchst das dann in einer gewissen Besetzung so gut wie möglich für die Live-Situation zu übertragen, oder?
Ja, genau. Also im Prinzip ist es das. Es gibt halt, halt natürlich auch Künstler, jetzt so in meinem Roster sozusagen, die, also wo das der Wert viel eher noch auf dieser Reproduktion des Produzierten sozusagen liegt. Und das ist da jetzt nicht so, weil halt einfach auch die Studio-Version schon sehr bandlich klingen sozusagen. Aber ja, genau, dann geht es eigentlich darum, wie reproduziert man das und wie lässt man es einfach live klingen und pleased man jetzt sozusagen das, was man irgendwie dann, also man interpretiert dann auch so viel, was das Publikum irgendwie hören will, so im Sinne von, möchten die jetzt unbedingt diesen 3 Minuten 30 Song in diesen 3 Minuten 30 exakt zu hören, wie sie es die ganze Zeit irgendwie von der CD gekannt haben, oder macht man dann da irgendwie trotzdem noch arrangement-technisch was anderes irgendwie, um halt einfach dieses Live-Erlebnis noch ein bisschen zu intensivieren und so. Und das waren halt so Sachen, die geklärt werden mussten. Und dann gegen Ende gab es dann auch sozusagen ein Probekonzert in der Alten Feuerwache hier in Mannheim, wo es dann halt mit fetter PA und mit Licht und mit eben unserem Soundmann alles nochmal geklärt wurde, weil natürlich schon das so ist in so Proberäumen, in so handelsüblichen, lässt sich jetzt auch nicht alles abbilden, und dann muss man halt irgendwie gucken, ob die Levels passen und ja, ob es dann am Ende so drückt, wie man das gerne möchte irgendwie.
Aber war es so, dass ihr dann also schon einen extra Proberaum hattet für die Vorbereitungszeit, der schon etwas größer war, sodass man so eine Live-Vorstellung hatte, oder war das so ein, wie muss man sich das vorstellen?
Nee, das war ein sehr erwachsener Proberaum mit Tageslicht. Ja, nee, das war tatsächlich jetzt gar nicht so ein fancy Ding irgendwie. Also das war noch so ein bisschen urban alles, so in so einer Fabrik.
Okay.
aber das Ding bei Mine ist halt einfach, dass sie als Künstlerin und eben auch als Produzentin einfach eine krasse Vorstellung davon hat, wie Dinge klingen. Und die, was ich auch immer wieder bewundere, die kann das halt zu spielen und zu singen und trotzdem immer noch zuzuhören, was gerade so passiert. Und sie kann das dann auch wiederum irgendwie abstrahieren, wie es dann irgendwie im großen Ganzen klingen wird. Deswegen war das jetzt zum Beispiel auch nicht so, dass wir dann das erste Mal mit fetter PA geprobt haben und dann komplett irgendwie aus allen Wolken gefallen sind, weil alles anders war als gedacht. Sondern da ist sozusagen das Glück, dass einfach mit dem Kopf dieses ganzen Projekts irgendwie schon jemand da ist, der einfach Dinge checkt und dann einfach zu jedem von uns irgendwie konstruktiv und produktiv was sagen kann. Ja.
Und wenn dann so langsam die Tour näher kommt, dann plant man sozusagen die Umsetzung, man hat dieses Probekonzert und da werden so letzte Dinge gecheckt, weil man dann weiß, okay, auf der großen Bühne gibt es vielleicht Sachen, die doch noch anders waren. Und wenn es dann so losgeht, also wie ist es? Man trifft sich jetzt mal so ganz klischee-mäßig morgens und steigt zusammen in den Tourbus, oder wie seid ihr gereist oder wie war das?
Ja, also war schon so. Wir haben halt das erste Konzert, war so quasi Tourkonzert, aber auch irgendwie nicht. Das war im Rahmen der CEO Pop in Köln im Sendesaal des WDR und hat so ein Sitzkonzert auch, und es war schon so ein Headliner-Konzert. Es war jetzt nicht so, dass wir so einen Slot hatten irgendwie von 5, sondern wir waren schon Headliner des Abends und gab es noch eine Vorband. Aber es war eben ein Sitzkonzert und wir sind dann quasi, der erste offizielle Tourstopp war dann am 3. wiederum in Mannheim. Das heißt, wir sind halt dann nach Köln gefahren und dann wieder nach Hause gefahren. Das hat sich so ein bisschen strange angefühlt, aber im Prinzip war das so, dass es genau, es gab das Probekonzert, dann gab es noch irgendwie 2 Tage zum Durchschnaufen und dann Genau, am zweiten morgens ging es dann in den Bus und dann ging das so durch bis zum 19., 18.
Okay, ja. Also das heißt, man hat dann so sein Eckchen im Bus sozusagen und richtet sich dann da schon relativ gemütlich ein, weil man irgendwie eine Weile schon unterwegs ist irgendwie.
Ja, ja. Also es gab auch so ein paar Rutschen, die, die auch so kilometertechnisch ganz schön zu Buche geschlagen haben sozusagen. Und ja, aber wir sind auch dieses Mal, ich meine, wir sind nicht mit dem Nightliner gereist, wir sind mit dem Sprinter gereist, aber dieser Sprinter war unfassbar bequem und geräumig und also wirklich so mit so krassen Stühlen, die man so komplett umlegen konnte und so. Also wir waren mega hyped über diesen Bus alle. Okay. Ja. Ich meine, irgendwie steckt es einem natürlich in den Knochen irgendwie, wenn man dann mit 14 Uhr irgendwo ankommt und halt 7.30 Uhr losgefahren ist. Aber irgendwie ist es auch eine Einstellungssache. Also man kann sich dann einfach drüber freuen, dass man da ist und dass man irgendwie das nächste coole Konzert anstehen hat oder man vergräbt sich halt in diesem, oh Gott, ist das alles anstrengend. Und es war halt wirklich nicht die Crew, die sich von sowas dann hat irgendwie beeinflussen lassen, dass man da jetzt in all diesem Privilegierten, was man da gerade tut, dann auch noch 7 Stunden im Auto sitzen musste. So. Also das spielt dann einfach keine Rolle, weil alle sind einfach total glücklich über das, was gerade passiert. So.
Ja, ja. Und wenn du dann ankommst, also 14 Uhr oder irgendwann, Equipment ist schon dort? Oder wie war das? Das kommt mit euch zusammen?
Ja.
Und dann wird erstmal aufgebaut irgendwie und Sound gecheckt und dann hat man noch ein bisschen Zeit.
Genau.
Okay.
Ja. Genau, dann hat man Zeit. Also mir ging es dann irgendwie...
Das sind so Zeiten, die kann man nicht so optimal immer
nutzen. Ja, es ist irgendwie weird. Also, es ist echt eigenartig, weil man ist irgendwie so grundangespannt natürlich. Man will seine Energie bei sich behalten. Und ich habe irgendwie so im Laufe meines Studiums, ich bin so sehr infiltriert worden mit so einer Maxime, die so, du konzentrierst dich auf dieses eine Ding bedeutet, weil wenn du sozusagen dich anderweitig beschäftigst, dann schlägt das halt auf deine Konzentration und eben wiederum auf die Energie, die du auf der Bühne geben kannst und so. Und ich könnte jetzt nicht mal für mich behaupten, dass ich diesen Unterschied tatsächlich irgendwie hundertprozentig wahrnehmen würde. Aber ich habe irgendwie dann ein ungutes Gefühl dabei. Also ich habe jetzt auch für den nächsten Künstler wieder was vorbereiten müssen. Ich hatte irgendwie dann immer ein schlechtes Gewissen,
wenn du für
diese Zeit dann zu nutzen dazwischen. Und so vor den großen Konzerten, also jetzt so quasi die krassesten Konzerte, so eben Berlin, Huxleys und Mojo oder so die ersten Konzerte, wo alles noch so ein bisschen angespannter war, da habe ich halt dazwischen irgendwie halt Yoga gemacht und meditiert und so und habe halt wirklich versucht, dann diszipliniert zu sein. Aber das ist ein komisches... eine komische, wabernde Zeit so zwischen Soundcheck und Stage-Time dann.
Interessant. Gab's dann, also war das so bei euch so ein bisschen Konsens? Also waren alle so irgendwie ganz entspannt und haben sich konzentriert? Oder gibt's auch Leute dann in der Band, die da ganz was anderes machen, die dann irgendwie, also geht da jeder individuell mit um? Oder?
Ja, also schon ziemlich. Unser Gitarrist, der ist dann immer joggen gegangen irgendwie. Ich habe, wie gesagt, so mein Ding gemacht. Die meisten haben einfach gechillt so. Und dann gab es irgendwie so 18 Uhr meistens Essen, also da hat man sich dann irgendwie wieder getroffen, aber ich glaube, im Grunde kehrt dann schon irgendwie primär Ruhe ein, weil es halt einfach auch anstrengend ist so.
Ja, wie lange hat so eine Show gedauert?
So Stunde 45 sowas, ja.
Ja, ist schon ein Brett, ne? Also muss man schon auch liefern dann.
Ja, und ich muss auch echt sagen, dass also das Programm von Mine war für mich persönlich so das Anspruchsvollste, was ich so über so einen langen Zeitraum gespielt habe. Also das komplette Set lässt für mich, für meinen Job eigentlich keinen Platz zum Atmen so dazwischen.
Okay.
Und weil ich dann auch wiederum gemerkt habe, natürlich gibt es so Songs, die irgendwie leichter sind, wo ich nicht so viel zu spielen habe oder wo es mir vielleicht leichter fällt auch, die Grooves zu spielen als jetzt andere. Aber das waren dann wieder die Momente, wo ich gemerkt habe, okay, krass, das geht dann halt einfach auf Tightness oder das geht einfach auf Sound. Also ich habe dann irgendwie auch versucht, irgendwie von Show zu Show sozusagen Parameter zu finden, so was, worauf achte ich jetzt, und habe dann halt irgendwie festgestellt, dass natürlich neben, dass die Subdivisions alle da sind, wo sie sein sollen, für mich so Dynamik halt dann oder so interner Mix dann so voll die Rolle gespielt hat. Also man findet ja irgendwie immer so ein Schräubchen, an dem man drehen kann, und deswegen hat es das quasi, dieses ganze Programm eigentlich nie zugelassen, dass ich mal hätte unkonzentriert sein können irgendwie, weil ja, ich meine, auch wenn es vielleicht der Rest der Band nicht gemerkt hätte oder das Publikum nicht gemerkt hätte, für mich wäre es dann trotzdem so gewesen, dass ich von der Bühne gegangen wäre und nicht zufrieden gewesen wäre. Und ja, das, klar. Ja, soll ja auch nicht sein irgendwie.
Nee, total verständlich. Ja, und dann ist die Show vorbei. Dann habt ihr im Grunde ins Hotel und habt da die Nacht verbracht und seid am nächsten Tag weitergereist. Ja. So in der Regel. Gab es viele Off-Tage oder war es wirklich jeden Tag eine Show?
Nee, es gab 4 Off-Days. Also 3 so hintereinander. Davon waren aber quasi 2 Travel-Days. Weil wir irgendwie von Hamburg nach Wien mussten.
Oh. Da muss der Bus schon ziemlich gemütlich sein.
Ja, aber wobei ich habe die Off-Days dann in Berlin verbracht.
Okay.
Und habe da wieder geprobt. Ich habe es irgendwie ein bisschen ungeschickt gemacht alles. aber ja, genau, es gab
so. Wofür hast du da geprobt? Kommt da was demnächst?
Da habe ich mit Fatoni geprobt. Mhm. Genau, der released am 7.6. sein Album, und da wird es dann eine Release-Party geben, und dann stehen halt da auch irgendwie die ersten Festivals an und so. Und ich habe so, ja, ich mache da quasi die musikalische Direktion so mehr oder weniger, und ja, will dann da einfach immer am Start sein so, und habe dann sozusagen meine freien Tage dann damit verbracht, aber es ist auch super cool gewesen.
Es ist voll krass, wenn man sich das so durchliest. Also jetzt bist du mit Mina auf Tour gewesen, dann kommt dieses Projekt, dann gibt es ganz andere Namen noch, die da auf deiner Liste stehen. Auch krasse Leute irgendwie aus dem Pop-Business, mit denen du jetzt dann auch spielst. Du hast aber ursprünglich ja eigentlich im klassischen Bereich sogar angefangen mit einem Studium als klassische Perkussionistin. Mhm. Wie bist denn du ursprünglich überhaupt zur Musik gekommen? So, kommt das vom Elternhaus her? Hast du irgendwie Eltern, die schon viel mit Musik zu tun haben? Oder?
Ja, also meine Mutter ist klassische Sängerin, Opernsängerin. Die ist in da, wo wir herkommen, am Theater, im Ensemble. Und mein Vater ist halt Kameruner, und ja, in Afrika herrscht einfach eine ganz andere Musikkultur als hierzulande. So, das ist einfach, da ist einfach viel mehr Musik. So, und der ist halt Informatiker, aber der pumpt den ganzen Tag irgendwie so die Mucke aus seiner Heimat, und damit bin ich halt groß geworden. So, und genau, und wie gesagt, meine Mutter ist halt irgendwie in der klassischen Musik verwurzelt, und dann war das halt irgendwie so die Frage nach, ja, was spielst du jetzt irgendwie? Also das war quasi obligatorisch, dass ich irgendwas spiele. und habe dann mit Klavier angefangen und bin dann irgendwann zum Schlagzeug konvertiert.
Wie kam das? Also war das bei dir, weil jetzt ist es so, du hast ja den Bogen übers Klassische dann zum Drumset hingemacht. Ja. Hat es bei dir ursprünglich, das ist doch so der Klassiker, ne? Man sieht irgendjemanden Drumset, ja, spielen. War das bei dir ähnlich oder war es gleich Percussions?
Ja, das Ding ist, dass dort in Hof gibt es halt die Musikschule der Hofer Symphoniker. Das heißt, die Orchestermusiker der Hofer Symphoniker unterrichten dort. Und es gibt auch noch eine andere Musikschule. Aber dadurch, dass meine Mutter halt irgendwie am Theater ist und ich dieses Orchester kenne und so, hat es gar nicht in meinem Kosmos stattgefunden, dass man auch noch was anderes machen kann irgendwie. Also ich habe schon auch ein bisschen Schießbude auch gespielt, und es gab auch irgendwie so eine Latin-Band, und es gab auch irgendwie so eine Gitarrenband, in der ich mal war. Aber das war für mich so, es war halt für mich so Spaß. Also es war halt für mich so nicht so der Ernst des Lebens, so das, womit man da mal Geld verdienen kann oder so, sondern es war halt so, okay, mache ich das halt auch irgendwie so ein bisschen. Ich hätte das nicht, also es war damals aber nicht Teil meines Kosmos, dass man da genauso auch Zeit und Mühe und Detailverliebtheit und Konsistenz investieren kann wie in der Klassik so. Und ja, ich glaube, es lag einfach auch ein bisschen an dem, wie es mir halt kommuniziert wurde, nämlich genau so, weil das ist halt irgendwie für alle Klassiker, die ich halt so kenne, die klassische Schlagwerk spielen halt so ist, so dieses, ah, okay, ja klar, mache ich eh. Also es hat auch mal ein Mitstudent von mir, so der O-Ton war wirklich so, Also da war irgendwie eine Drumset-Stelle auf dem Probespiel. Und dann hat er halt gefragt, so hat er mich gefragt, wie man das so interpretieren kann. Und dann habe ich ihm halt so ein bisschen was erklärt. Und der O-Ton war dann so, ey, ich habe letzte Woche Xenakis gespielt, dann kriege ich das wohl auch hin. Und das ist aber halt, also die Wahrheit ist halt, nee.
Wird übelst unterschätzt, ja, natürlich.
Einfach ja, ja. Nein. Also da gehört halt so viel dazu. Für mich ist auch immer noch, klar, ich spiele jetzt irgendwie coole Jobs und ich weiß, dass irgendwie, dass ich so eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen und generiert habe irgendwie in den letzten 2 Jahren, dass ich in Mannheim war. Aber was für mich zum Beispiel immer noch mega das Thema ist, ist halt so Koordination, weil man halt einfach als klassischer Schlagwerker kaum mit Koordination zu tun hat irgendwie, in dem Sinne wie ein Drumset-Spieler oder Spielerin.
Hand, Fuß und sowas,
ja,
ne?
Voll. Ja. Und es ist für mich immer noch so, dass ich immer noch das Gefühl habe, boah, krass, ich könnte in vielen Dingen viel kreativer sein, wenn ich halt damals, als irgendwie die Synapsen sich noch schneller geschlossen haben, als man halt angefangen hat, ein Instrument zu lernen, sofort irgendwie auf die Schiene gegangen wäre. Weil das ist jetzt auch echt in vielen Teilen einfach voll mühsam irgendwie. Und ja, es wird halt krass unterschätzt irgendwie. Und es wurde halt auch, also ich bin auch mit diesem Gedanken sozusagen musikalisch groß geworden. Das ist halt so, ah, okay, die sind halt die, die irgendwie ja, ich weiß auch nicht. Dann halt einfach, was diesen Kosmos betrifft, weniger versiert sind letzten Endes.
Weniger ernste Musik betreiben, genau. So ungefähr.
Ja.
Ja, krass. Ja. Du hast dann da an der Musikschule eine Ausbildung begonnen. Gut, du hast eine Mama, die singt professionell. Das heißt, so diese Schwelle ins Profi-Business war jetzt nicht so groß, wie vielleicht, wenn man groß wird in einem Elternhaus, wo überhaupt keine Verbindung zu irgendwie Profimusikleben stattfindet. Aber wann kam so der Switch, wo du sagtest, hey, ich will das eigentlich am liebsten beruflich machen. Wie kann ich jetzt den nächsten Schritt gehen, so ungefähr?
Ja, gute Frage. Ich glaube, also die Kultur, mit der ich dann da konfrontiert wurde, die war ziemlich geprägt von so sich profilieren und dann dafür Anerkennung bekommen. Und so, und das hat halt so gut getan irgendwie. Also es hat für mich so viel Sinn gemacht, dass es, glaube ich, es gab gar keinen anderen Weg. Also so das dann nicht professionell, also nicht zu studieren. Also ich glaube, der nächste Schritt war für mich eigentlich erstmal, diesen Studienplatz zu bekommen. Es war gar nicht so dieses, ich mache das dann beruflich und verdiene damit Geld. So, das war noch gar nicht, also ich brauchte kein Geld irgendwie. Mit 18 braucht man einfach kein Geld irgendwie.
Ja.
Ja, genau. Das war halt eher so der nächste Schritt. Und das nicht zu erreichen, das hätte für mich halt bedeutet, ich habe versagt. Aber diese Art von Musik machen, die ich zu dem Zeitpunkt irgendwie gelehrt bekommen habe, auch dadurch, dass man dann halt ständig zu irgendwelchen Wettbewerben geschickt wird und ja, eben ständig auch in diese Situation gedrängt wird, irgendwie sich profilieren und beweisen zu müssen, das dann nicht zu machen, hätte für mich halt bedeutet, ich habe irgendwie versagt. Aber für mich gab es quasi, also vielleicht war es so ein bisschen getan, so dieser Gedanke von, ich mache das dann beruflich und das ist voll mein Leben und so. Das war, glaube ich, einfach eher so getarnt unter diesem Deckmantel von, also ich muss das machen, weil sonst fällt da irgendwie so eine ganz große Quelle an. Leute sagen mir, wie krass ich bin, irgendwie weg. So. Also es hatte lange Jahre eigentlich nicht sehr viel mit Musik machen zu tun dann letzten Endes.
Okay, sondern eher bezüglich Feedback und sowas.
Irgendwie. Ja, schon. Und ich fand also auch, Marimba, Literatur, krass und so, und es gibt super viele super schöne Stücke. Aber jetzt zum Beispiel mein damaliger Lehrer, der hat mir mal erzählt, dass er damals irgendwie als Kind halt das erste Mal irgendwie ein Orchesterkonzert gesehen hat und den Pauker gesehen hat und halt so krass fasziniert war von dem Typen und sich dann halt immer irgendwie hinter den gesetzt hat und immer irgendwie geguckt hat, was der gemacht hat und so. Und so diese Art von, boah, Wahnsinn, was da passiert, so, das habe ich halt dem gegenüber nie empfunden. Also nie. Aber gegenüber dem Drumset halt schon. Und das ist halt so witzig, weil ich weiß auch, dass ich damals irgendwie, da gab es auch bei iTunes so Podcasts, die man so runterladen konnte. Da gab es halt diese Vic Firth Podcast-Dinge, so Videos. Und die habe ich halt rauf und runter geschaut. So. Aber dadurch, dass halt nie jemand in meinem Kosmos war, der gesagt hat so, hey, du kannst doch einfach irgendwie Pop oder Jazz studieren gehen. So, also mach das doch irgendwie.
Ja, ja.
war das halt so, es waren halt so die so krasse Outlaws irgendwie. Aber das, also das hat für mich hätte das überhaupt keinen Sinn ergeben, so das irgendwie zu verfolgen. Irgendwie lustigerweise war das genau so, diese Art Faszination hatte ich eigentlich schon immer bezüglich populärer oder ja Popmusik, populärer Musik und dem Drumset so.
Aber du hast ja dann also im Grunde eine ganze Weile, du bist nach München an die Musikhochschule gekommen dann und hast da tatsächlich, du hast einen Bachelor auf jeden Fall da gemacht, ne, über einige Jahre und hat deinen Master dort auch begonnen. Hast du den auch dort fertig gemacht oder hast du dann schon geswitcht quasi?
Genau, ja.
Und wie ging das los? Also du hast dann eigentlich, also ich meine, wenn man so klassisch studiert hat, kennt man das ja auch so ein bisschen. Das ist irgendwie dieser Schritt dann zu sagen, ich gehe jetzt in eine ganz andere Richtung. Ist das schwer gefallen? War das so ein bisschen eine Überwindung oder warst du dann schon so davon überzeugt, dass es eigentlich egal war, wie die Reaktion ausfällt?
Also diese Transition sozusagen, die hat 2 Jahre gedauert. Also ich bin in meinem zweiten Jahr, da hing ich irgendwie so vor der Hochschule rum und dann standen da ein paar so coole Jazz-Dudes rum und so. Und die haben sich halt so unterhalten, dass sie irgendwie zu Robert Glasper aufs Konzert gehen und dass da Chris Dave Schlagzeug spielt und krass, krass, krass. Und ich kannte natürlich weder Robert Glasper noch Chris Dave irgendwie, also nicht aktiv. Ich hatte viel Musik gehört, wo Chris Dave Schlagzeug gespielt hat, weil meine Mutter das halt in den 90ern mega viel gehört hat, wusste ich halt dann irgendwie im Nachhinein, dass das da ist, aber er hatte mich quasi unwissenderweise irgendwie geprägt und die haben sich dann darüber unterhalten und dann so, ja, irgendwie Karte übrig und so und ja, komm doch mit und ich war halt mega skeptisch, weil ich bin nicht auf solche Art Konzerte gegangen irgendwie, ich bin natürlich wenn dann in die Philharmonie gegangen oder in die Oper und dann bin ich da hingegangen. Und ja, dann stand halt irgendwie meine Weltkopf irgendwie hinterher. Und für mich war klar, ich werde Hip-Hop-Schlagzeugerin. So. Also auf jeden Fall. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich kannte die Biografie. Also an dem Abend hat dann zum Beispiel nicht Chris Dave gespielt, sondern Mark Kohlenberg, der für mich ebenso krass ist irgendwie. Ich kannte die Biografien dieser Leute nicht. Aber für mich war klar, so das natürlich. Also das war so, habe ich jemals auf eine andere Idee kommen können eigentlich? Und dann recherchierst du halt so eben und dann habe ich halt recherchiert und aha, Chris Dave, okay, und der hat dann in den 90er Jahren irgendwie, okay, aha, Erykah Badu und so, ach ja, Baduism, ja, hat meine Mutter halt rauf und runter gehört. Also dann fügt sich da so dieses Puzzle zusammen und genau, dann war das für mich so, ja, also keine Ahnung wie, aber muss ich jetzt irgendwie machen. Und dann habe ich halt Kontakt aufgenommen so mit dem Jazz-Institut von der Musikhochschule und die haben dann mir offeriert, quasi Nebenfachunterricht zu bekommen. Und dann hatte ich halt alle 2 Wochen 30 Minuten Unterricht bei Bastian Jütte und bin dann halt da irgendwie so an dieses Thema Drumset mal rangeführt worden und zwar auf eine andere Art und Weise als spielen wir halt mal Bossa Nova oder spielen wir halt mal einen Funk-Groove, sondern so, wo kommt das eigentlich her? Was machen meine Gliedmaßen da eigentlich? Was bedeutet eigentlich Sound? Was macht ein Hickory-Stock auf dem Becken? Also, oder was macht, ein Ahornstock auf dem Becken? Und ja, wie klingt das alles? Und wieso heißt der Grip so und der Grip so? Und wieso spielen die Jazzer eigentlich traditional und bla? Also, diese ganzen Sachen. Also, und als ich dann eben Unterricht hatte bei Bastian, dann ist mir das, wie ich meine Gliedmaßen und wie ich irgendwie das Schlagzeug halt effizient verstehen kann, auf so eine krasse Art und Weise beigebracht worden, die halt nicht nur bedeutet hat, du musst es halt üben. Also das war halt so der Konsens, der halt bis dahin herrschte, so, du musst es halt üben. Aber dass man halt, keine Ahnung, wenn man die Scheherazade-Probespielstelle vielleicht jetzt da nicht so krass spielen kann, dass es vielleicht auch hilft, den Zeigefinger ein bisschen weiter vorzutun oder so und dass es sowas gibt wie einen German Grip und sowas, das wusste ich bis zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe mich halt bis zu dem Zeitpunkt irgendwie halt gewundert, warum halt Sachen bei mir nicht funktionieren, die bei anderen funktionieren und umgekehrt und so.
Vermutet irgendwie, okay, fleißiger üben.
Und genau, dann, ja, dann muss ich halt mehr Zeit investieren, so, aber dass halt eigentlich die Schräubchen irgendwie mega klein sind, an denen man da drehen kann, das war halt dann für mich so total revolutionär irgendwie. Ja, und dann habe ich halt aber trotzdem noch 2 Jahre studiert und war, glaube ich, dann so im letzten Jahr ein ziemlicher Outlaw, ziemlich rebellisch und habe halt irgendwie, ich habe halt mein Programm für mein Abschlusskonzert so zusammengestellt, wie ich Bock drauf hatte. Und habe aber dann halt auch gemerkt, so, also habe dann irgendwie das Gefühl bekommen, dass ich irgendwie viel mehr respektiert wurde als vorher. Und halt auch gerade von den Leuten in Persona, meine Dozenten, von denen ich quasi ab Tag 1, wo ich da studiert habe, irgendwie mir das halt so erhofft habe und so gewünscht habe, dass da mal einer herkommt und sagt, hey, voll geil, was du machst irgendwie. Was halt irgendwie nie so wirklich passiert ist, ne? Weil man halt dann irgendwie da so bei der Stange gehalten wird, ne? Und ja, und das war dann irgendwie so in dem letzten Jahr, wo ich dann halt merkte, so, okay, krass, irgendwie, wenn ich das mache, worauf ich Bock habe, dann wird mir irgendwie viel größerer Respekt zuteil, als wenn ich irgendwie versuche, das zu machen, was die ganze Zeit von mir verlangt wird, aber überhaupt nicht fühle, dass das irgendwas mit mir zu tun hat gerade. Mhm. Und und dann habe ich nach meinem Bachelor, habe ich dann noch auch eine Prüfung für den Jazz-Bachelor gemacht eben und habe dann parallel den Master in der Klassik und den Bachelor im Jazz studiert und habe dann leider halt festgestellt, dass eigentlich im Jazz nicht viel anders lief als in der Klassik auch, nämlich dass man halt einmal in der Woche Hauptfachunterricht hat. Jemand sagt so, hier, das und das musst du bis zur nächsten Woche machen und du keine Ahnung so richtig hast, warum eigentlich. Und dann habe ich aber halt in dem Jahr irgendwie Just Nickel kennengelernt und Moritz Müller und Annika Nillis und habe dann festgestellt, so, boah, krass, die sind halt überheftig unterwegs irgendwie auf der ganzen Welt.
Wo hast du die kennengelernt? Bei Workshops oder wie war das?
Ja, ich habe, also der Moritz ist mit einer ehemaligen Mitstudentin von mir zusammen, den habe ich so als ersten kennengelernt und Jos dann auf der Musikmesse und zu Annika bin ich einfach mal gefahren so zum Unterricht. Habe dann festgestellt, so, okay, das sind irgendwie so Welttrommler halt, aber halt übel nette, auf dem Boden gebliebene, entspannte Menschen so. Und das war halt auch so ein Ding, was mich dann irgendwie so total schockiert hat.
Ist also, das wie was, man, was du vorher voll vermisst hast?
Auch? Ja, voll. Ja. Also so dieses erfolgreich sein und krass sein, aber das halt nicht irgendwie mit jeder Pore raushängen zu lassen, sondern halt einfach auch einfach die Kirche im Dorf zu lassen irgendwie so. Und dann halt offen und sozusagen den Nachwuchs unterstützend durch die Welt gehen und sich nicht zu viel darauf einbilden, was da gerade passiert und einfach um den Umstand wissen, dass alle irgendwie viel und hart arbeiten müssen, auch um da hinzukommen, dass man jetzt halt nicht privilegierter ist als jemand anders. Und halt auch irgendwie so sympathisch, also dass man halt auf die zugeht und fragt und irgendwie mit dieser Ehrfurcht und die aber selber so total überfordert damit sind, dass Leute so ehrfürchtig vor einem sind, weil man ja eh auch nur ein Mensch ist und so. Mhm. Also halt so lauter so Sachen, wo ich so dachte, boah, Wahnsinn, wie man das halt auch irgendwie leben kann und trotzdem halt so unterwegs sein kann irgendwie. Ja. Und dann habe ich halt gemerkt, so, okay, die waren irgendwie mal alle in diesem Kontext von Udo Dahmen unterwegs, also ob es jetzt irgendwie Dinkelsbühl oder Popakademie oder Hamburg Popkurs war, irgendwie hatten die alle mal mit dem zu tun.
Und dann das ist ja auch so ein Orakelname, ne, der überall auftaucht. Irgendwie.
Ja, ist schon krass. Also ist schon, ich hatte ihn vorher nicht auf dem Schirm, ich kannte halt irgendwie mal so eine Schlagzeugschule, die er geschrieben hat, aber fand auch in meinem Kosmos dann nicht so statt, wer das eigentlich ist und was er eigentlich macht. Und dann habe ich gedacht, so, okay, krass, irgendwie, ich muss irgendwie wissen, wer das ist. Und dann kam halt so die Popakademie ins Spiel und dann habe ich gemerkt, ah, okay, das ist eine ganz schön krasse Hochschule, wo ganz schön krasse Leute unterwegs sind irgendwie, weil man ja natürlich auch dann schnell auf diesen Gedanken kommt von, ah, ja, Pop, okay, Und früher, mittlerweile ist es irgendwie finanziert, muss man es nicht mehr selber zahlen. Früher musste man es noch selber zahlen und dann ist es halt sofort so, okay, Privatschule ist alles nicht so geil, aber stimmt halt nicht. Also ist halt krass hier. Ja. Und und es war halt für mich beste Entscheidung überhaupt so.
Das heißt, du hast dann das rausgefunden sozusagen, hast die über die ganzen Connections diese Roots in der Pop-Akademie verortet und hast dann gesagt, okay, da gehst du hin einfach.
Ja.
Und hast dann deine Aufnahmeprüfung gemacht, noch während du im Grunde deinen Master Bachelor Classic Jazz in München gemacht hast und bist dann direkt gewechselt einfach oder hast du dort das noch beendet? Oder?
Nee, ich hab dann gekappt. Also das war auch, hat sich nur richtig angefühlt irgendwie. Und dann hatte ich natürlich hier auch erstmal damit zu tun, irgendwie, dass man so, man ist total erschlagen davon, wie viele Leute hier sind, wie viele krasse Leute hier sind, was die alles machen. Ich gehe dann hier auch nicht durch die Hallen und denke mir so, ja klar, ich bin total krass, deswegen bin ich hier. Das hat alles seinen Wert, sondern ich denke mir so, vielleicht haben die sich irgendwie vertan oder vielleicht werde ich dem nicht gerecht oder. Also es hat locker ein anderthalbes Jahr irgendwie gebraucht, bis ich so dem auch seine Präsenz nehmen konnte, dass dass das irgendwie auf mich dann auch wieder so ein bisschen so einen negativen Einfluss hatte. Aber dass ich das überhaupt konnte, dem das zu nehmen, lag halt einfach auch an den Leuten, die hier unterrichten und die halt diejenigen sind, auf die du halt zugehst, wenn du studierst.
Mhm.
Und von denen du dir irgendwie Rat erhoffst und Zuspruch erhoffst und so. Und für mich ist halt der Udo der krasseste überhaupt, muss ich sagen. Also es ist halt so, mit dem kann man über alles reden und du hast halt nie das Gefühl, dass da irgendwie, dass das Ego und das eigene Prestige vor dem steht, hier mit diesem Institut was zu schaffen, was halt für die Zukunft einfach total konstitutiv sein wird, was unsere Musikbranche und unsere Musikwelt anbelangt. Und halt eben nicht im Sinne von, okay, wir platzieren dann unsere Studenten überall da, wo es krass ist, sondern auch im Sinne von, hey, ich fahre rum durch die Welt, durch Europa und erzähle von unserem Konzept und tausche mich aus und so. Und dass das halt einfach so ein globales Ding ist von, wie werden wir dem gerecht, wie Musik halt mittlerweile irgendwie verstanden wird und wie werden wir dem gerecht, dass auf der einen Seite in der Klassik irgendwie wahnsinnig viel Subvention da ist, aber das Publikum ausstirbt und es ist halt auf der Seite, wo irgendwie der Nachwuchs am Start ist, halt irgendwie keine Kohle da ist. Und wie arbeiten wir da dagegen, dass sozusagen das eine verfällt und irgendwie so unsexy wird und das andere aber irgendwie auch unsexy ist, weil man irgendwie nicht so richtig überleben kann oder Angst davor hat, nicht so richtig überleben zu können und so. Also das sind ja alles so total tagesaktuelle Themen, die aber halt zumindest in den Studienkontexten, wo ich jetzt unterwegs war, halt nie eine Rolle gespielt haben. So. Ja. Also niemals. Da ging es halt einfach nur darum, so ackern, ackern, ackern und dann wirst du krass und dann klappt es schon alles so ungefähr. Aber dass dazu halt irgendwie vielleicht noch zwei, drei andere Faktoren außer man selbst irgendwie zählen und eine Rolle spielen, darüber habe ich mir halt nie aktiv Gedanken gemacht, bis ich die Hochschule gewechselt habe letzten Endes.
Ich habe in einem Interview von dir, schon ein paar Jahre her, gelesen, weil es gerade zum Kontext jetzt, du erzählst von der klassischen und von der Popwelt, passt. Da hast du gesagt, dass du dich so ein bisschen, also dass du diese Brücke zwischen dieser Klassikwelt und der Popwelt sozusagen, Pop-Jazz-Welt, irgendwie sein möchtest oder bilden möchtest, dass das wichtig für dich ist, weil du sagst, die klassische Musik hat irgendwie nur eine Zukunft auch, wenn man sozusagen da diese Brücke eben schlägt.
Ja.
Wie siehst du das so?
Naja, also es liegt halt einfach, es liegt eben an den Leuten, denen eine Stimme gegeben wird. Und ich habe so das Gefühl gehabt immer, dass gerade die eigentlich irgendwie was Revolutionäres beizutragen hätten, halt schweigen oder zum Schweigen gebracht werden, weil halt diese Strukturen so durchsetzt sind von so Leuten, die halt ganz, ganz, ganz fest daran halten irgendwie, dass sich bloß nichts ändert, so, weil die halt wissen, dass dass deren Denk- und Arbeits- und Verhaltensweisen einfach nicht mehr zeitgemäß sind. So. Und ich habe halt das Gefühl, dass es gibt halt viele so Aktionen, wie jetzt so, keine Ahnung, Classic meets Rock, also ich, keine Ahnung, jetzt mal das nur so als Oberbegriff, also so dieses, okay, wir nehmen das eine und bringen das dann mit dem anderen zusammen. Das ist dann so punktuell wahrscheinlich total cool, weil Leute ins Konzert gehen, die normalerweise nicht ins Konzert gehen würden und die vielleicht zum ersten Mal irgendwie ein Orchesterapparat auf einer Bühne sehen und so. Aber zukünftig muss halt trotzdem auch da gearbeitet werden, wo halt wiederum der Nachwuchs ist irgendwie. Und es funktioniert halt nicht, dass man dann, dass Kids in die Schule gehen, im Musikunterricht irgendwie über Bach lernen und auf dem Schulhof halt irgendwie Mero pumpen und halt damit einfach nichts anfangen können. So. Also,
was denkst du, wo das hingehen muss? Oder wie sieht für dich da so ein bisschen die ideale Lösung aus?
Naja, für mich müsste es halt dahin gehen, dass man halt, dass diejenigen, dass die Elite, die meint, die Elite zu sein, einfach anerkennt, dass sie halt in diesem Riesenkonstrukt Musikbusiness und Musiklandschaft im Jahr 2019 faktisch in Zahlen gesehen, statistisch gesehen, einfach eine viel, viel, viel kleinere Rolle spielen, so als jetzt zum Beispiel das Genre Rap oder so. Und dann müsste es halt dahin gehen, dass das gesehen wird und dass sich dann überlegt wird, okay, wie passen wir uns dem an, beziehungsweise wie kann man da vielleicht was umverlagern an finanziellen Mitteln oder so, ohne dass jetzt da, also man muss ja jetzt nicht Orchester schließen, man muss jetzt nicht Häuser schließen, das ist ja dann auch einfach Kacke irgendwie, wenn sowas passiert, aber es reicht halt nicht irgendwie an seinem Thron gefesselt zu bleiben und sich halt und davor halt irgendwie Augen und Ohren zu verschließen. Und dann muss halt wiederum auch da, wo halt die Jugendlichen aktiv sind und junge Menschen aktiv sind, akzeptiert werden, dass die halt in der Regel einfach musikalisch anders sozialisiert sind, als man das vielleicht gerne hätte irgendwie. Und als Land, was sich halt dann irgendwie groß auf die Fahne schreibt, dass man irgendwie das Land der Dichter und Denker ist und sich vielleicht auch als Wiege der klassischen Musik irgendwie ein Stück weit sieht, so muss man das einfach anerkennen, dass das... Also es spielt einfach keine Rolle mehr. Wenn ich ins klassische Konzert gehe, dann sehe ich da, also die Leute, die in meinem Alter sind, die kann ich halt an zwei Händen abzählen. So. Und deswegen finde ich, sollte man halt öfter und mehr Leuten eine Stimme geben, die beide Welten verstehen. Also das, was halt immer passiert oder was oft passiert ist, dass halt die Leute, die Kohle haben, und es sind dann halt meistens irgendwie Menschen aus der Klassik, sagen, okay, wir picken uns jetzt diesen Aspekt, diesen einen punktuellen Aspekt raus und dann machen wir so ein Crossover-Konzert und dann haben wir sozusagen unseren Soll geleistet. Nee, aber so läuft es halt nicht. Ich finde zum Beispiel, dass der Bayerische Rundfunk das ziemlich gut macht. Natürlich, weil die halt in ihrer Funktion als Rundfunkanstalt viel vereinen, so was so generationenübergreifend ist. Aber ich finde halt allein schon Social Media Präsenz und Artwork und solche Sachen, dass wenn man da schon merkt, so okay, da die merken, dass man das tun muss. Das ist schon mal so ein Punkt in die richtige Richtung, der jetzt halt nichts damit zu tun hat, dass man irgendwie irgendein DJ mit dem Orchester auf die Bühne stellt und
macht Klassik im Club und
genau,
so.
Genau, ja. Also das sind so Kleinigkeiten, wo ich so das Gefühl habe, das ist total in vielen Sparten, in vielen Bereichen einfach gar nicht stattfindet, darüber sich Gedanken zu machen irgendwie. Und ich habe immer das Gefühl, dass das gilt halt für alles, glaube ich, auf der Welt. Diejenigen, die sozusagen die Daumenschrauben anlegen können und die unangenehm werden können, so, die kommen dann halt nicht zu Wort oder die wenden sich dann halt ab und so. Und ich glaube, deswegen sage ich das, glaube ich, auch in jedem Interview, was ich irgendwie geben darf. Also versuche ich sozusagen auch die Dinge relativ unangenehm zu formulieren sozusagen. Und ich will halt niemandem nach dem Mund reden. Und ja, und ich will, ich, also ich will auch nicht zeigefingerig durch die Gegend rennen, aber es ist halt einfach nur mal so, dass wenn ich jetzt nicht in dem Haushalt aufgewachsen wäre, in dem ich aufgewachsen bin, dann würde mich das nicht interessieren. Und es gilt halt einfach für den großen, großen, großen Großteil meiner Generation. Und da muss man sich halt fragen, oh, wer geht dann, also wir werden ja nicht, wie gesagt, wir werden nicht 50 und denken uns dann, oh ja, okay, cool, jetzt bin ich endlich 50, hab irgendwie über 50% meiner Haare endlich weiß. Das heißt, ich kann jetzt irgendwie ins klassische Konzert gehen. So. Also entweder man wird damit irgendwie sozialisiert oder halt nicht. Und ich habe halt das Gefühl, es hat viel mit Zwang zu tun, in dieser Art und Weise, wie man damit aufwächst. Und deswegen ist es halt so kontrastierend zu das, was man halt dann im Unterricht mitbekommt, in der Schule mitbekommt und das, was halt eigentlich in der Realität stattfindet. Das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ja, und vermutlich müsste man auch mehr Leute noch an so Musikschulen, wie es jetzt zum Beispiel bei mir in der Heimat der Fall ist, auch in den Lehrerstab aufnehmen, die halt einfach aus der Popularmusik kommen und so. Und halt keine Angst davor haben, dass das halt dann irgendwie mit einem Werteverfall zu tun hat, dass man dann irgendwie solche Leute irgendwie in den Kader aufnimmt, sondern halt ja eher noch der Weg dann umgekehrt ist. So.
Ja, die klassische Musikbranche ist da so teilweise immer so ein bisschen eigenbrötlerisch unterwegs. Ne? Man hat immer so das Gefühl, man muss sich da so ein bisschen abschotten und unter Umständen da aufpassen. Finde ich total spannenden Aspekt, dass man einfach auch den Blick da auf diesen ganzen Bereich, der ja doch die Mehrheit irgendwie ausmacht, der gerade jungen Leute, die man ja dann mit 1000 Projekten irgendwie ins Konzert holen möchte oder so, eigentlich ausmacht. Du kennst jetzt so beide Seiten, wenn man es mal rumdreht, den Spieß, gibt es irgendwie Anknüpfungspunkte, wo du sagst, da würde sich aus Sicht der Popmusiker der Blick in die klassische Branche lohnen, auch andersrum gesehen?
Also, was ich halt feststelle, jetzt vielleicht auch im Speziellen im Kontext dieses Studiums, ist auf jeden Fall, was lohnenswert ist, sich etwas von der Disziplin anzueignen. So. Also, ich merke halt, dass es für mich wahnsinnig von Vorteil ist, dass ich das einfach eingebläut und eingeimpft bekommen habe, dass man vorbereitet und pünktlich zu einer Probe kommt und dass ich halt immer wieder in so Kontexten dann unterwegs bin, wo die Leute mega irritiert sind, dass ich pünktlich bin und dass ich vorbereitet bin, wo ich mir dann denke, boah, hä? Also wie soll es denn anders sein? Wie soll man denn anders so effektiv arbeiten? Und es geht dann schon immer alles so. Es wird alles immer gut. Ich glaube, die Leute sind auch ein bisschen zu sehr verwöhnt, dass immer alles gut wird. Aber was sie halt nicht checken oftmals ist, also alle wollen irgendwie so auf diesen Zenit. Aber die Leute, die auf dem Zenit sind, sind halt genau die, die halt krass diszipliniert sind, die krass ackern und die total kompromisslos auch mit den Dingen umgehen, die sie tun. So, die sind dann nicht hingekommen, weil sie irgendwie, weiß nicht, dann doch lieber gechillt haben, so, sondern das sind schon die, die wirklich viel gearbeitet haben. Und das ist auf jeden Fall so in dem Aufwachsen in dieser professionellen Riege des Musikmachens, was, wo ich merke, da geht die Schere ganz schön auseinander irgendwie, was das Verständnis von Arbeit, Fleiß und Disziplin und so betrifft. Und ja, ansonsten vielleicht noch so eine, ja, so ein Verständnis von Kultur und Tradition auch. Also, dass man halt, für mich war es halt als Klassikerin immer klar, irgendwie, weiß nicht, wenn wir jetzt eine Repertoireprobe mit dem Orchester haben und eine Mahler-Symphonie spielen, dass ich mich davor informiere, wie die Entstehungsgeschichte dieser Symphonie war, in welcher Verfassung Mahler da gerade war und was da irgendwie gesellschaftlich gerade los war und so, einfach um die Musik zu verstehen. Und dass man dann halt nicht sagt, so, wir machen jetzt Musik im Stile von XY, sondern dass man halt versteht, wo die Dinge herkommen. Also so ein Traditionsverständnis, um erstens sich selber positionieren zu können und zweitens auch zu checken, was zukünftig halt eine Rolle spielen könnte irgendwie und inwieweit man noch revolutionär sein kann. Das, finde ich, geht vielen Menschen in der Popmusik so ein bisschen ab. Wahrscheinlich auch, weil viele einfach das Gefühl haben, gar nicht mehr revolutionär sein zu können. Aber ich glaube, eben, wenn man da so ein bisschen bisschen tiefergehendes Verständnis hat, woher Dinge kommen, dann wird man auch ein tiefergehendes Verständnis haben, wohin Dinge gehen. Und ich will gar nicht von mir behaupten, dass ich jetzt, also in den Genre, das Genre, dem ich mich jetzt quasi am ehesten verbandelt fühle, ist schon Rap und R&B, Soul. Also bin ich jetzt mit Sicherheit auch nicht der Musik, Musikgeschichte Crack so, aber ich bin mir dessen bewusst und ich bilde mich halt weiter. Also ich mache nicht einfach nur diese Musik, sondern ich will halt Dinge wissen. Und ja, das ist auf jeden Fall was so ein bisschen, also was mir mega geholfen hat, einfach im Verständnis der Musik, die ich gerade mache und die ich gerne spielen möchte.
Ich habe vor 2 oder 3 Wochen, glaube ich, für einen Podcast nach einem Workshop zusammen mit dem Rohan Krishnamurti, der war, glaube ich, auch bei der Popakademie hier, so ein indischer Musikworkshop, mit dem habe ich auch ein Interview gemacht und er hat dann vom Lifelong Learner gesprochen, auch den er wahnsinnig erstrebenswert findet. Wie machst du das? Wie bildest du dich da weiter? Gibt es da irgendwie, also, was machst du da so?
Ich höre total viel Podcasts. Ja, also das Ding ist...
Was für
ist,
welche hörst du gern? Außer Weidesfeld, meine ich.
Ja, natürlich die Klassiker, so Fest und Flauschig und so.
Ist das ein Hacki?
Nee. Gemischtes Hack. Bin ich nicht so reingekommen, muss ich ehrlich sagen. Okay. Muss ich noch mal probieren. aber ich finde total gut von Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Geschichte, glaube ich, heißt der. Ist aber nie eine Stunde. Wollte ich schon immer mal anmerken. Das ist nie eine Stunde. Ich weiß nicht, warum der eine Stunde Geschichte heißt, aber der ist mega gut. Den höre ich eigentlich fast am liebsten gerade zur Zeit. Also was dahingehend mir total den Horizont erweitert hat, ist eben auch dieser Wechsel nach Mannheim. Weil in Mannheim hat man halt nicht nur Hauptfach und Musikgeschichte und Gehörbildung, sondern man hat halt auch... Popkultur zum Beispiel, wo halt nicht über Musik gesprochen wird, sondern wo halt zum Beispiel über bildende Künste gesprochen wird und wo irgendwie über Politik gesprochen wird und man hat irgendwie einen Kurs, der Musik und Medien heißt, wo es um Bildverständnis geht und so. Und da habe ich gemerkt, was für ein, also natürlich ist der Teil, ist Musik ein konstitutiver Teil der Popkultur, aber halt einfach auch nur ein Teil. Und Musik hätte in vielen Jahrzehnten nicht so geklungen, wie sie geklungen hat, wenn nicht auch andere Teile der Popkultur da wiederum reingespielt hätten, wenn man jetzt zum Beispiel die Entstehung des Punks sich anschaut oder sowas. Ne? Und das waren halt alles so Sachen, wo ich so merkte, okay, ich habe halt ein musikgeschichtliches und musikalisches Verständnis von den Dingen, die ich tue, aber ich habe kein Verständnis für den Lifestyle, den die Genre repräsentieren oder ich habe kein Verständnis von Bildkompetenz und warum manche Dinge besser funktionieren als andere und so. Und ich hatte auch irgendwie nicht so ein richtiges Verständnis von Geschlechterrollen zum Beispiel, was natürlich als Frau am Schlagzeug, gerade in der Klassik, eigentlich mein Leben lang voll die Rolle gespielt hat, was ich aber halt immer so als so gegeben hingenommen habe. Und da wurde ich halt wahnsinnig inspiriert. Und dann ist es halt einfach auch so, dass ich eine Masterarbeit schreiben musste, hier, durfte.
Kurve noch gekriegt.
Ja, genau. Genau, ich habe die Masterarbeit geschrieben und habe die geschrieben quasi, also ich habe versucht zu untersuchen, warum, also welchen nicht monetären kapitalistischen Grund es hat, dass manche Rapperinnen in Deutschland erfolgreicher sind als andere und warum das irgendwie immer so ähnliche Charaktere und immer so ähnliche Umstände sind und habe das halt zurückgeführt auf so gesellschaftliche Parameter, psychoanalytische Parameter und so. Und allein, dass ich das machen konnte, dass ich mich damit beschäftigen konnte, hat mir halt wiederum irgendwie krass den Horizont erweitert und da habe ich dann gemerkt, so, ich will es überhaupt nicht mehr missen. Also so dieses, einen gesamtgesellschaftlichen Überblick zu haben, ist halt so wichtig, weil letzten Endes, ich habe halt all die Jahre immer gedacht, so, okay, ich will zu den besten Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern der Welt gehören, auf jeden Fall, so, da geht gar kein Weg dran vorbei. Aber wenn ich jetzt all die Zeit, die ich dann mit der Reflexion meiner selbst und mit der Reflexion der Welt irgendwie verbracht habe, nicht so verbracht hätte, dann könnte ich jetzt möglicherweise gar nicht dieses Gespräch mit dir führen irgendwie so. Ich hätte einfach keine Meinung zu Dingen. Und ich meine, also wir alle merken, wir alle sehen, was gerade passiert irgendwie auf der Welt. Und wir alle sollten eigentlich merken, wie wichtig das ist, eine Meinung zu haben und ein Selbstverständnis und ein Weltverständnis und so. Und ja, deswegen kaufe ich mir eigentlich jeden Tag eine Zeitung und bin halt irgendwie im Internet unterwegs auf Blogs und Foren und so und muss mich dann auch wiederum disziplinieren, dass das dann irgendwie nicht überhand nimmt, weil man wird ja dann auch oft auch nicht glücklicher irgendwie, so nachdem man irgendwie sich so Artikel reingefahren hat über Dinge, die gerade passieren. Ja, und das prägt mich natürlich auch irgendwie als Künstlerin, weil ich immer mehr jeden Tag aufs Neue viel intensiver dieses Gefühl verspüre von, ich will was sagen, so, ich muss was sagen, ich muss auch irgendwie diese Stimme nutzen als Künstlerin, so, das reicht mir nicht mehr, einfach mich dienstleistermäßig an mein Instrument zu hocken und das zu tun, was mir aufgetragen wird, sondern ich will mich auch äußern können. Und ob das jetzt irgendwie im Rahmen meiner eigenen Musik ist, die dann möglicherweise irgendwann mal ihren Weg an die Öffentlichkeit findet, oder ob das einfach nur so ist, dass ich mich halt unterhalten kann mit Menschen über Dinge. Das reicht mir schon. Aber
hast du, wenn man über diese vielseitige Idee der Ausbildung jetzt hier an der Popakademie nachdenkt, jetzt auch gerade in Bezug auf das, was du gesagt hast, das Gefühl, dass das in der Klassikwelt manchmal zu kurz kommt,
ja, auf dieser jeden Gedanke? Fall. Auf jeden Fall. Also in meinem Klassikstudium war das so, Nebenfächer war so, oh shit. Und dann war es aber, bei mir war es noch so, dass es, glaube ich, keine Anwesenheitspflicht gab. Das heißt, wir haben halt die Klausuren geschrieben. Ja, und ich kann mich jetzt eigentlich aktiv nur noch an die Formlehre-Klausur und an die Musikgeschichte-Klausur erinnern. Und hier ist es halt so, also hier gehst du manchmal in Kurs und da werden so hitzige Diskussionen geführt über tagesaktuelle Dinge. Ich meine, klar, gerade wenn halt so Sachen, ich meine, ich habe das jetzt nicht mehr mitbekommen, quasi wie in dem Kurs diskutiert wurde, weil ich jetzt quasi schon abgeschlossen hatte, aber wenn halt so Sachen wie dieses Deutschland hier, dieses Rammstein-Video rauskommen und so, und du dir halt sicher sein kannst, okay, das kommt am Freitag raus, das heißt, Freitag nächste Woche werden wir auf jeden Fall drüber reden und du kannst dir irgendwie schon mal Gedanken machen und dann kannst du drüber diskutieren und kannst dich drüber austauschen und so. Das sind halt so Sachen, die mich dann halt prägen und die uns, glaube ich, dann alle, die dann diesem Kurs beiwohnen, prägen, wo du dann auch irgendwie wiederum Bock bekommst, die Klausur zu schreiben und ein Verständnis zu kriegen und so und dich einzuarbeiten. Weil, entweder du hast halt eine Meinung, kannst dich dazu äußern, oder es ist dir vielleicht auch unangenehm, du hast gar keine Meinung und so, willst aber trotzdem irgendwie teilhaben an dem Ganzen. Also irgendwas provoziert auf jeden Fall, dass du dich damit beschäftigst. Und in der Klassik war es für mich halt so, Hauptsache die Klausur rum, so 4-0 passt schon, ne? Hauptsache irgendwie bestehen.
Ja, und irgendwie sieht man also zumindest, ich kann mich da jetzt auch nicht ganz frei von sprechen, weil das war bei mir genauso. Ja. Man hat irgendwie das Gefühl, okay, man versucht so selten wie möglich irgendwo hinzumüssen, außerhalb von der Übezeit, ja, die man voll so hat. Ja. Und sieht sich quasi eigentlich hauptsächlich nur am praktischen Tun und versucht das so gut wie möglich zu vermeiden, jeglichen anderen Input, weil das auch, also zumindest kam mir das so vor, im Großen der ganzen Kollegen und sowas, im Grunde auch nicht so hoch geschätzt wurde, ne? Also eher belächelt, dass man das halt noch so machen muss, so nebenbei.
Ja, total. Total. Es war bei uns ganz genau das Gleiche. Es war halt so, die Nebenfachprofs und Professorinnen, die haben sozusagen schlecht über die Hauptfachkultur gesprochen und umgekehrt.
Ja.
Und man selber, ich meine, ich war 18, als ich da hingegangen bin, so. Natürlich bin ich nicht in den Nebenfachunterricht gegangen, wenn mein Prof mir sagt, nee, du musst üben. Also das Selbstbewusstsein hätte ich gerne mal gehabt mit 18. Das hatte ich halt natürlich nicht.
Ja.
Es wäre aber wichtig gewesen. Also es wäre aber auch wiederum dann wichtig gewesen, halt dann nicht Kurse anzubieten, die heißen Musikgeschichte, Mittelalter bis 18. Jahrhundert, sondern die halt irgendwie dich als jungen Menschen eher noch abholen als das und die dir halt auf eine andere, weniger eingestaubte Art und Weise beibringen, dass es möglicherweise von Vorteil und wichtig sein könnte, sich da ein bisschen auszukennen, eben auch was gesellschaftliche Strukturen und so weiter betrifft. Und es ist so, weiß nicht, dass so Leute wie Schumann oder Mozart eigentlich auch nur gebrochene Pleitegeier waren letzten Endes irgendwie, die super früh gestorben sind. Das weiß ich halt, seit ich irgendwie mit der Popmusik zu tun habe, weil halt in der Popmusik irgendwie offen über so Fehlbarkeiten von Menschen gesprochen wird.
Was ja irgendwie so ein kleines No-Go ja, in der Klassikwelt ist.
Total,
ne?
Ja. Total. Also das muss man sich mal vorstellen. Also ich meine, in der Popmusik ist es halt irgendwie normal, dass irgendwie die Leute Drogen genommen haben, so die halt jetzt sozusagen popkulturell, über die dann halt geschichtlich gesprochen wird und über die sich ausgetauscht wird. Also das ist halt normal. Das waren Künstlerpersönlichkeiten, die mit jeder Faser ihres Lebens das gelebt haben, dass die halt irgendwie jetzt nicht die Vorzeigeschwiegersöhne und Schwiegertöchter waren, ist auch, also kann man sich an zwei Fingern abzählen irgendwie. Aber dafür haben sie halt Musikgeschichte geschrieben. Und so war das halt früher auch. Also ich meine, das wäre halt blauäugig, das irgendwie zu verschweigen. Oder ist blauäugig, das zu verschweigen. Und das ist halt auf jeden Fall so. Ne? Also irgendwie so diesen menschlichen Blick auf die Musikgeschichte, den habe ich irgendwie auch erst seit eben, ne? seit man sich hier irgendwie so drüber austauscht. Dass das halt irgendwie Teil des Games ist.
Du hast, als du festgestellt hast, dann, dass du sozusagen den Switch machen möchtest und zur Pop-Akademie kommst, da hast du schon gesagt, du hast irgendwie das Gefühl, du wirst Hip-Hop-Schlagzeugerin. Ne? Als du dann hergekommen bist, inwiefern hat sich dann diese Idee von diesem künstlerischen Profil gleich rausgebildet oder hat sich das dann erst mit der Zeit so entwickelt oder wie war dann so der Prozess auch?
Also ich glaube, diesbezüglich bin ich wahrscheinlich jetzt irgendwie so an einem Punkt, wo ich eher noch das Gefühl habe, okay, ich habe da irgendwie einen Fuß in der Tür, was diese Kultur betrifft und diesen, also ja, die Musikwelt ist einfach sehr klein irgendwie. Man weiß mehr mit wem und man weiß eigentlich, wen man ansprechen muss, um wohin zu kommen oder wen man möglicherweise dann mal ansprechen muss, um wohin zu kommen und so. Ja, und jetzt halt mit Chefcat und Fettoni habe ich natürlich irgendwie zwei super, super coole Rap-Künstler am Start als Musikerin, die dann auch wiederum Türen aufmachen und wo auch wiederum dann dahingehend das Netzwerk größer wird. So, ne? Also jetzt bin ich, glaube ich, so an dem Punkt, wo ich davon ausgehen kann, dass wenn es jetzt so weitergeht, dann wird so dieser Traum sozusagen wahr, mir das so in die Vita schreiben zu können. Ist halt nun wiederum die Frage, so 2,5 Jahre, nachdem ich das gesagt habe, so will ich das tatsächlich oder will ich nicht tatsächlich irgendwie viel breiter aufgestellt sein als das, was wahrscheinlich auch in Teilen so ist. So, ich will jetzt zwar nicht die Around-Schlagzeugerin sein, die dann irgendwie alles spielen kann, aber...
will sich zumindest nicht zu sehr beschränken.
Genau, ich will mich auch nicht zu sehr beschränken. Und ja, und das, was ich eben vorhin schon gesagt habe, ist, trifft halt jetzt auch zunehmend ein, dass ich so merke, irgendwie je kompromissloser ich mein Ding mache und darauf verzichte, irgendjemanden zu pleasen und mich nicht mehr dafür interessiere, was jetzt gerade en vogue ist, was ich können muss, um irgendwie Talk of the Town zu sein sozusagen, desto mehr wird es gewertschätzt und desto mehr Leute werden irgendwie darauf aufmerksam und desto mehr komme ich auch in diese Kontexte von Menschen, die das halt eben wertschätzen wissen und mich dann fragen, ob ich mit ihnen spielen möchte und so. Und ja, und jetzt bin ich halt wirklich einfach in der sehr, 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 sehr vorteilhaften Situation, dass ich halt ausschließlich mit Leuten Musik mache, die ich erstens früher schon gefeiert habe, und die einfach totale Perlen sind irgendwie. Also da ist halt, ich muss bei keinem Kompromiss machen. Und das ist, weiß ich von anderen Musikerkolleginnen und Kollegen, dass das total das Privileg ist. Ne?
Ja.
Weil
genug muss man im Grunde genau, eigentlich ja ne, man muss, sehr wandelbar sein.
Genau, man muss irgendwie wandelbar sein. Und es gibt halt super viele, die dann halt noch ein so ein Ding irgendwie haben, was halt dann so einen Lebensunterhalt generiert und halt auch als solches gesehen wird, irgendwie als Moneyjob. Aber das, also, ja, ich meine, ich bin irgendwie, ich bin Mitte 20 und bin noch eingeschriebene Studentin und habe halt keine familiären Verpflichtungen irgendwie. Also ich bin auch in einer relativ privilegierten Situation sozusagen, was das betrifft.
Aber wie ist das bei, also wenn man so als Tourmusiker bei solchen Acts dabei ist? Also es sind ja dann einige Wochen Tour und dann sicher auch eine Weile oft Zeit in Mannheim wieder für dich. Ja. Kommt dabei so viel rum, dass man davon seinen Lebensunterhalt bestreiten kann? Zumindest sagen wir mal als Mitte 20.
Ja, genau. Also von meiner Warte aus auf jeden Fall. Ich meine, also das, ja, ich merke auch, dass da die Definition halt super auseinandergeht. Kommt, glaube ich, echt immer darauf an, aus welchem Haushalt man so entsprungen ist irgendwie. Weil für manche bedeutet halt kein Geld haben irgendwie kein Geld haben. Für manche bedeutet kein Geld haben irgendwie, also so die Untergrenze sind so 1000 Euro auf dem Konto. Aber für mich ist es eigentlich, ja klar, ne, es ist sehr punktuell, aber ich glaube, so geht es wahrscheinlich allen, die auch selbstständig sind, ob sie jetzt Musiker sind oder nicht. Bei meinem Vater ist das auch so, der ist halt irgendwie so Programmierer und programmiert halt hier und da mal eine Datenbank und dann programmiert er halt mal irgendwie einen Monat nichts. So. Kommt ganz drauf an. Also ich nehme das gerne in Kauf. Also es ist ja zum Beispiel einfach so, dass die Tourzeiträume im März anfangen meistens bis so Mai, Juni, dann kommt der Festivalsommer und dann gibt es halt die Herbsttouren. Das heißt, man kann halt davon ausgehen, dass Januar, Februar eher mau ist so und das war halt jetzt wirklich auch irgendwie die letzten 2 Jahre echt mau.
Aber das kann man aber im Grunde einplanen.
Das kann man einplanen und ich glaube, so letztes Jahr habe ich mich noch sehr davon demotivieren lassen. So, da dachte ich so, fuck, was mache ich falsch? Wieso bin ich hier die ganze Zeit? Ich muss weg sein eigentlich. Aber dann merkt man halt auch, okay, shit, das ist eigentlich die einzige Zeit im Jahr, wo man halt wirklich mal wieder einfach in den Proberaum geht und übt und nicht irgendwie Dinge vorbereitet. So.
Ich hab mal ein Interview gelesen mit Steve Gadd, ja. Und da wurde der gefragt, was er so im Laufe des Älterwerdens und Reiferwerdens als Musiker, so was er sagen würde, was so eine der wichtigsten Dinge ist, dass er gelernt hat. So. Und da hat er gesagt, also was er irgendwie am meisten wertschätzt am Reifer und Älterwerden ist, dass er gelernt hat, nicht neben dem Telefon zu sitzen und zu warten, ja, dass voll. Es klingelt, wenn ja. er gerade zu Hause ist, sondern die Zeit zu genießen und dann irgendwie so der nächste Call kommt schon oder man also so oft Zeiten auch auskosten zu können. Ja.
Ja.
Wie hast du das so erlebt? Du sagst, okay, das ist eine komische Zeit, aber hast du dann dich damit so ein bisschen arrangiert und nutzt das dann auch für dich?
Boah, ich setze mich mega unter Druck eigentlich. Also mir geht's, ich bin dann halt noch nicht alt genug irgendwie. Also mir geht's schon so, dass ich mir denke so, jetzt, also ich habe zwar viel zu tun und so. Und ich glaube, das ist auch das Außen. Weil die Leute kriegen das, ich bin ja jetzt nicht so die oberemsige Posterin irgendwie. Also ich teile schon auch Dinge so, aber es gibt da Leute, die da viel krasser sind, die viel mehr so diesen Eindruck erwecken von, die sind übelst krass unterwegs. Bei mir ist es, glaube ich, so, ja, je nach Verfassung irgendwie. Und manchmal kommen echt so Leute und sagen so, boah, Alter, bei dir geht's ja so ab. Und wann war das eigentlich? Letztens hat mich jemand gefragt, wann war eigentlich der Punkt, als du gemerkt hast, du hast es geschafft? Und ich war so, hä? Also so weit davon entfernt noch. Und genau, wenn es außen einem dann so das so projiziert, dass man irgendwie voll am Start ist und so und voll krass unterwegs ist und man aber halt die Realität kennt, nämlich ja, okay, ich war jetzt 4 Wochen unterwegs und ja, okay, ich habe jetzt im Festival, über den Festivalsommer gut zu tun, aber das ist halt irgendwie, das sind vielleicht 3 Wochenenden im Monat, dazwischen halt nichts und ja, also ich meine, das kann man auch alles irgendwie relativ sehen irgendwie. Es ist cool und ich spiele mit Sicherheit mehr als viele andere Leute, die mehr spielen wollen würden. Ich bin total dankbar, dass das so ist. Aber gerade so diese Reaktion vom Außen, die setzt mich schon unter Druck. Also es ist schon auch echt oft so, dass ich mir denke, dass ich mich dabei ertappe, wie ich halt randommäßig irgendwie den E-Mail-Programm aktualisiere, so in der Hoffnung, dass da halt irgendwas kommt und so. Oder dass ich halt Panik davor habe, also weil ja auch super viele Leute zu mir sagen, so, hey, ja, ich wollte dich fragen für das und das, aber du hast eh keine Zeit. Das ist halt auch so super toxisch.
Dass die Leute denken, ja, du sagst eh ab, deswegen fragen sie vielleicht gar nicht.
Ja, voll. Die gehen einfach davon aus, dass ich eh keine Zeit habe und so. Und das hat mich auch irgendwie Anfang des Jahres, hat es mal jemand zu mir gesagt, für ein Projekt, wo ich echt sau gern mitgespielt hätte halt und wo ich auch echt geguckt hätte, dass es irgendwie klappt. Ja, und das hat mich dann auch voll panisch gemacht, weil ich dann dachte so, boah, ey, wie mache ich das? Einerseits so dieses Kommunizieren, was ja auch in dieser Industrie, diese Industrie ein bisschen verlangt, und ich habe ja auch irgendwie Sponsoren, die gerne möchten, dass ich mal irgendwie sage so, hey, hallo, ich bin übrigens unterwegs mit diesen tollen Instrumenten und so. Also wie mache ich das? Und wie kommuniziere ich aber trotzdem auch, dass es durchaus noch Kapazitäten im Kalender gibt, ne? Ja, ich weiß nicht, inwieweit ein Steve Gadd zum Beispiel damals, als er jetzt so alt war wie ich, damit konfrontiert war, also damit war er halt nicht konfrontiert, sondern es gab halt ein Telefon so, irgendwo in der Stadt vielleicht. Also, keine Ahnung, so, das ist, glaube ich, einfach nochmal eine andere Art Präsenz, die man hat oder halt nicht hat, so. Aber ja, also, das muss ich auf jeden Fall noch lernen, so. Ich bin mir dessen bewusst, das ist ja schon mal immer der erste Weg irgendwie. Aber ich könnte jetzt nicht von mir behaupten, dass ich dann entspannt mich meinen Dingen widme. So. Also ich weiß, dass ich das sollte. Ich weiß, dass es besser so wäre und ich weiß, dass das genau die Zeit ist, das zu tun. Aber entspannt ist es noch nicht.
Du hast gesagt, du bist nicht so die emsige Posterin, aber wenn man sich so deinen Insta-Channel anguckt, ich meine, du hast ja schon irgendwie so 2-3 Follower am Start. Hast du das Gefühl, was du da, also ich meine, das ist heute ja so ein Riesenthema, ne? Was postet man und wie pflegt man so ein Profil? Was passiert sozusagen über klassisch E-Mails und was kommt vielleicht über so ein Insta-Profil zustande? Oder, ja.
Ja, das ist spannend. Also ich habe vorletztes Jahr eine kleine Tour gespielt mit einem chinesischen Künstler, also so ein wirklich großer Pop-Künstler eigentlich. Und die haben mich, also das war noch zu einer Zeit, wo ich so ein bisschen gepostet habe und so und halt so Handyaufnahme und jetzt nicht irgendwie sonderlich, sondern ich mir Mühe gegeben. Und die haben mich einfach über Instagram angefragt, ob ich Bock hätte, mit denen zu spielen. Und es war halt mega absurd. Also weil es war so, also erstens bin ich irgendwie so behandelt worden, wie ich noch nie in meinem Leben behandelt wurde. Also so erstens gagentechnisch, zweitens irgendwie zuvorkommstechnisch irgendwie. Also die haben mir halt die Gage überwiesen. Und ich war halt in Deutschland. Ich hätte auch einfach nicht in den Flieger steigen können und hätte halt irgendwie gut Kohle gehabt. So. Ja. Also ich meine, die haben keine Ahnung gehabt, ob ich mich auf das Zeug vorbereite und so. Also dieses Maß an Vertrauen, was mir da entgegengebracht wurde, das war wirklich, wirklich krass so. Und dann ist es halt ein ziemlich großer Popstar in China so. Also das war einfach total surreal. Also diese ganze Erfahrung. Und das kam halt irgendwie über Instagram und für die ist es halt normal so, die sagen halt, die machen halt so R&B und die sagen halt, es gibt in Asien nicht so viele R&B-Schlagzeuger, es gibt halt so 3-4 ausgewanderte Amerikaner, die halt alles spielen, und wenn die drei halt auf Tour sind, dann gucken sie halt, wer unter dem Hashtag Drummer irgendwie auf Instagram postet und schauen sich halt die Profile durch. Okay. So. Und das ist, die meinen, dass es in Asien eine total normale Kultur ist, so darüber Musikerinnen und Musiker zu konsultieren und zu casten auch. Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwie scheint das eine wichtige Visitenkarte zu sein. Und dann habe ich mich hier an der Popakademie quasi so mit dem Social Media Experten, der halt sich total auskennt mit Algorithmen und wie das alles funktioniert, zusammengesetzt und habe ihn halt gefragt, so, hey, wie kann ich das machen, dass es größer wird und dass es irgendwie, also diesen Zweck erfüllt irgendwie, dass es Leute sehen. Und dann hat er mir halt so ein paar Tipps gegeben und dann habe ich das mal 2-3 Monate gemacht, also was halt wirklich bedeutet, so jeden Tag posten, zu einer gewissen Uhrzeit, immer dieselben Hashtags.
Wenn du so ein paar Tipps raushauen willst, was muss man so beachten, wenn man einfach anfängt zu posten?
Ja, also das am Anfang, um den Schneeball loszutreten, ist halt wirklich so diese Regelmäßigkeit. Also wirklich, glaube ich, mal so 2-3 Wochen am Stück jeden Tag oder annähernd jeden Tag, und dann kannst du halt wirklich evaluieren, welche Tage funktionieren besser und auch welche Zeiten funktionieren besser. Und bei mir ist es halt so, dass ich dann das halt so entwickelt hat, dass der Großteil meiner Followerschaft halt im Ausland lebt. Das heißt, die sind halt zu anderen Zeiten aktiv als hier. Also wenn es jetzt irgendwie um den deutschen Markt geht, dann sagen die Leute halt immer, ja, poste so 17 Uhr oder irgendwie 10, 11 Uhr morgens. Und für mich ist es halt eher so 21, 22 Uhr dann. Und dann sind quasi, in der einen Hälfte ist schon wieder morgen und in der anderen Hälfte ist irgendwie gerade so später Nachmittag. Und ja, und dann, glaube ich, geht es auch irgendwie um so einen Wiedererkennungswert. Also, dass halt die Leute durchscrollen und schon so durch die Einstellung von der Kamera sehen.
Also, dass du so deine Ecke hast vielleicht, in der du immer aufnimmst.
Genau,
und so.
Ja. Ja, und das habe ich halt mal eine Zeit lang gemacht. Und dann habe ich halt gemerkt, ja, okay, das ist irgendwie so ein Schneeball. Also wirklich so, da kommt dann eins zum anderen und dann werden Sachen repostet von größeren Sachen. Dann war es halt so, dass ich habe halt das Week First Endorsement bekommen, dann haben die halt was gepostet und so. Dann ist es halt so, dann war ich irgendwie mit den Künstlern unterwegs, die da mal irgendwie die Kamera in der Story draufhalten und einen verlinken. Dann kommen da wieder die Fans dazu, so. Und dann habe ich halt aber jetzt halt in letzter Zeit gemerkt, so, also ursprünglich, muss ich nochmal drauf zurückkommen, war es halt so, dass ich diese Videos gemacht habe. Das, was ich in den Videos gemacht habe, habe ich sowieso gemacht. Also ich habe sowieso immer schon die ganze Zeit, statt jetzt irgendwie Hand-Fuß-Kombinationen zu üben, habe ich halt versucht, so Hip-Hop-Beats zu reproduzieren und halt produzierte Beats akustisch zu reproduzieren und zu gucken, was da so passiert soundlich. Und dann habe ich halt gedacht, ja, kann ich auch mal aufnehmen einfach. Also erstmal nur Ton. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann lasse ich halt mal das Handy mitlaufen und lege das halt drüber. Und genau, das war so der ursprüngliche Gedanke davon. Und da hatte ich mega Bock dran. Und jetzt auch, wenn ich mir, also das ist auch komisch, weil eigentlich hasse ich alles, was ich irgendwie jemals aufgenommen habe. Aber wenn ich mir diese Videos angucke, so von der Anfangszeit, finde ich die auch echt gut so. Und macht mir auch selber immer noch Spaß, die zu schauen. Auch weil ich irgendwie weiß, wie viel Zeit und wie viel Elan da drin steckte. Und dann ist das halt irgendwie zu so einem Ding geworden, dass ich dann gemerkt habe, so, okay, ich please jetzt halt diese Plattform. Und es war aber halt logisch, weil ich habe danach so viel Zuspruch erfahren und dann wachst du halt eines Morgens auf, machst dein Handy auf und dann steht da irgendwie, Anderson Park folgt dir und hat irgendwie die letzten 15 Beiträge geliked, also war halt wirklich auf dem Profil und hat sich wirklich irgendwie damit beschäftigt, so. Also es ist halt eine Droge einfach so, ne? Da startest du den Tag und bist schon so voll pumped, ne? Und genau, und dann hat für mich quasi, braucht es dann einfach so einen Break, wo ich irgendwie da gar nichts erstmal gepostet habe und da wieder irgendwie auf dieses ursprüngliche Ding zurückkommen musste, dass ich halt die Beats auschecke und wenn es mir dann Spaß macht und ich es cool finde und denke, ha, okay, ich kann da irgendwie was zeigen, was worauf vielleicht vorher noch nie jemand gekommen ist oder keine Ahnung, womit ich irgendwie Leute inspirieren kann, dann nehme ich das auf, so. Und jetzt ist so, jetzt entsteht da dann irgendwie ein Wachstum durch so total willkürliche Sachen, entweder weil ich mal irgendwie was poste oder weil irgendjemand anders irgendein altes Video repostet oder so, aber so dieses Ding von, okay, was ich halt mal hatte jetzt so vor einem Jahr, dass ich halt wusste, so, okay, ich muss dann auf jeden Fall heute noch was aufnehmen, damit ich um 23 Uhr posten kann.
Ist das irgendwie mit der Zeit zu so einer lästigen Aufgabe auch geworden?
Ja. Also nicht unbedingt lästig, weil es ist ja schon so, dass diese Dopaminausschüttung ist ja, tut ja gut, ne? Also ja, macht es ja schon irgendwie gerne so, aber es ist halt so eine Aufgabe geworden und das fand ich dann super schwierig. Vor allem, weil die Leute dann auch so viel von einem verlangen. Also kriegst du dann halt wirklich so Nachrichten so, hä, wieso postest du nichts und so und was ist denn los und hey, mach doch mal wieder und so.
Und Scheiß, oh, ja, ja, also die voll. Leute erinnern einen da so richtig dran,
ja, ja, klar.
Und fordern fast so ein.
Ja, und das finde ich halt auch so krass, dass die Leute fordern Content und die Leute fordern Meinung irgendwie. Und
was heißt, die fordern Meinung?
Ja, halt so dass sie halt einem einen Post schicken von irgendjemand anderem und dann sagen so, hey, ja, wie findest du das? Oder voll scheiße oder keine Ahnung, irgendwie so. Also, dass du hast so das Gefühl, man hat so das Gefühl, dass die denken, dass man irgendwie persönlich miteinander verbandelt wäre, dadurch, dass man irgendwie im Internet in Kontakt ist oder die zumindest mit einem in Kontakt sind und dass sie dann Genau, dann fordern sie sozusagen, dass du auf Dinge reagierst. Wenn du darauf nicht reagierst, dann fragen sie halt nach und so. Also es wird halt wirklich so viel schneller übergriffig als im normalen Leben und im echten Leben natürlich, weil jetzt
das
ja niemand
irgendwie... Das ist wahrscheinlich so die moderne Version von, wenn man so vor einigen Jahren dann irgendwie mal so Foren rumgeklickt hat, ne? Dann hat man doch manchmal, also manchmal das Gefühl gehabt, Leute antworten super patzig auf Dinge.
Ja.
Und man denkt, wenn wir uns gegenüber sitzen würden, würdest du doch bestimmt nicht ein Zehntel so aggressiv sein.
Ja,
und
total.
So ist es dann wahrscheinlich dort auch, ne, auf den Kanälen.
Ja, und es herrscht halt kaum Verständnis und Bewusstsein für eine Persönlichkeit irgendwie, die dann da möglicherweise am anderen Ende sitzt. Und gibt ja schon auch so 2-3 Posts, wo ich mich so ein bisschen politisch äußere. Und es gab ja auch sowas, wo ich irgendwie so einer Kaugummi-Firma gesagt habe, dass ihre Verpackung rassistisch ist und so. Mhm. Was dann dazu geführt hat, dass sie tatsächlich diese Verpackung umgeprintet haben und sowas. Aber es gibt ja auch eben zwischendurch mal wieder so Sachen, wo ich mich halt abseits dessen auch äußere, was mir auch wichtig ist irgendwie.
Aber da kommt dann auch manchmal Hate ein bisschen zurück, oder geht's?
Ja, es kommt dann halt, also es geht voll. Also ich glaube, es gibt Leute, die da krasser dran sind oder prädestinierter sind, dass die, weil ich glaube, wahrscheinlich ist so der overall Eindruck meines Profils schon eher so sympathisch, ne? Und nicht so störrisch irgendwie. Deswegen erfahre ich da dann doch auch eher Zuspruch bei so Sachen. Aber manchmal gibt es dann schon noch jemanden, der dann schreibt, ja, aber ich bin ja aus der Schweiz, also ich glaube, die AfD tut euch schon ganz gut so. Also passiert, aber ja, wie auch immer, ich glaube, für mich ist es eine gute Visitenkarte und natürlich, mich fragen die Leute das tatsächlich viel, ob ich jetzt die Jobs habe wegen Instagram und so. Mhm. Aber es ist halt nicht so. Also ich habe halt den Job bei Chefcat habe ich halt bekommen, weil ich auf einen Dozenten zugegangen bin und gesagt habe, so hey, so das ist mein Traum, irgendwie Hip-Hop zu spielen, Rap zu spielen, so was kann ich tun? Und der hatte mich dann halt auf dem Schirm, als es darum ging, so wer könnte da Schlagzeug spielen und so. Also
das heißt, genauso sehr viele wertvolle Connections kommen schon auch direkt hier aus der Popakademie, oder?
Ja, und genau, aus dem Dunstkreis auf jeden Fall und halt einfach auch aufgrund dessen, dass ich halt einfach im Real Life auf Leute zugegangen bin und gesagt habe, so irgendwie, das ist meine Vision und was kann ich tun, um da hinzukommen? Also ob das jetzt meine Hauptfachdozenten sind oder ob das irgendwie andere Studenten sind, mit denen man sich austauscht, die dann wiederum irgendwie in anderen Kontexten unterwegs sind und so. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass ich im Universal Urban Meeting Room besprochen wird und dann Instagram durchgescrollt wird, sondern das ist schon, also das basiert schon alles irgendwie auf dem Austausch abseits der sozialen Medien. Und dieses Instagram-Profil ist halt dann einfach nur so eine Verifizierung dessen, dass es mich gibt und dass es irgendwie alles Hand und Fuß hat, glaube ich. Mhm. Aber ich glaube, zumindest in Deutschland sind die Leute noch nicht so weit, sich dann darauf basierend auf was einzulassen. So, das ist zu viel Angst, zu viel Misstrauen, glaube ich, irgendwie, was da reinspielt. Aber es ist auch gut so, weil sonst, also ich kann mir da nichts vorwerfen. So, ich weiß, dass es auch irgendwie mit der Arbeit zu tun hat, die ich leiste primär und nicht wegen diesen 30 bis 50 Sekunden Best-of, die ich dann da rauscutte. Also ich meine, da weiß ich, muss man jetzt nicht blauäugig betrachten irgendwie so, ne?
Ja klar, nee, auf jeden Fall. Du hast vorhin gesagt, jetzt ist schon wieder, du hast in Berlin schon zwischenzeitlich zwischen der Tour geprobt für zukünftige Projekte da. Was steht jetzt in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr so an? Wie lange planst du so auch vor allem in die Zukunft? Gerade auch was Bookings angeht und sowas?
Ja, also da kommen wir wieder auf dieses Thema so zu Panik und so. Also mir wäre es natürlich lieber, wenn ich jetzt sagen könnte, ja, ich weiß, dass ich irgendwie in den nächsten 5 Jahren mit dem und dem toure. So ist es nicht. Also dieses Jahr ist es halt relativ viel, weil halt sowohl Mine als auch Fat Tony ihre Alben releasen. Das heißt, beide sind auf Tour, beide spielen den Festivalsommer. Das heißt aber auch wiederum fürs nächste Jahr, dass wahrscheinlich nichts ist, vielleicht noch im Frühjahr. Aber dann werden die halt erstmal wieder schreiben. So. Genau, das heißt, jetzt kommendes Wochenende fängt sozusagen der Festivalsommer an. Und dann bin
Wo startet der für dich?
Auf dem Puls Open Air. irgendwo bei München. Mhm. Genau, und dann geht das so durch. Also ich spiele halt coole Festivals, auch in Spanien, Slowakei, Tschechien und so. Also das sind echt richtig coole Sachen dabei dieses Jahr. Und dann beginnt irgendwie am zweiten Oktoberwochenende ist quasi schon so der erste kleine Tourblock mit Fatoni. Und es geht dann so durch bis Dezember irgendwie, ich glaube 28. Dezember oder so. Und dann ist, glaube ich, noch irgendwie im Januar was. Und viel weiter steht tatsächlich irgendwie gerade noch nichts fest. Also man kann dann irgendwie von so gewissen Dingen ausgehen. Und ich glaube, wenn ich so weitermache, wie ich es bis jetzt gemacht habe, wird dann da auch schon wieder was stattfinden irgendwie. Aber es ist halt irgendwie Freelance-Musician. Es geht wahrscheinlich irgendwie allen so. Es sei denn, man ist jetzt irgendwie in dem Monster-Projekt, wo man irgendwie weiß, okay, da ist jetzt erstmal die nächsten 5 Jahre lang auf jeden Fall Action. Aber ja, ich glaube, da wird sich schon was ergeben.
Also du blickst im Grunde einfach so, versuchst zumindest entspannt in die Zukunft zu blicken, aber du tust jetzt in dem Sinne nichts aktiv dafür, um jetzt schon so an 1000 Ecken und Enden irgendwie was zurechtzulegen und zu suchen, was dann kommt, sondern man sagt, man braucht im Grunde auch ein bisschen die Coolness, um zu sagen, also jetzt läuft es gerade irgendwie bis zum Ende des Jahres und da kommt sicher noch was rein, so auch wenn das jetzt noch ein bisschen leer vielleicht hier und da im Kalender ist. Ja. Man braucht so eine gewisse
Coolness. Muss ja vor allem auch echt aufpassen, weil klar, ich könnte jetzt meine Fühler sonst wohin ausstrecken und dann lassen sich vielleicht Leute drauf ein, aber das wird halt clashen. Also da stehe ich ja am Ende blöder da, als wenn ich jetzt einfach irgendwie dem vertraue, dass das so laufen wird, wie es jetzt halt die letzten 2,5 Jahre auch gelaufen ist. Und ja, wie gesagt, irgendwie auch auf dieses Thema Disziplin und langen Atem und so zurückblickend. Jeden, den ich kenne, der gut unterwegs ist und der emsig unterwegs ist, ist es, weil er Zeit und Mühe und Arbeit investiert irgendwie. Und ich bin mir sicher, dass jeder, der Zeit und Mühe und Arbeit und Liebe investiert, dahin kommt, wo er hin will irgendwie. Und das kann für mich dann auch selbst bedeuten, dass ich im Dezember einfach die Schnauze voll habe und Kaffee machen gehe irgendwie. Also das ist halt auch sowas, das habe ich früher nie verstanden, dass Leute das gesagt haben. So, ja, ich kann mir auch vorstellen, was anderes zu machen. So, never ever. Aber mittlerweile verstehe ich das irgendwie. Ich will mich nicht knechten, nur um das zu machen. Und ich will halt in dieser schönen Situation sein, wie ich das dieses Jahr bin, dass ich einfach mit super, super, super coolen Leuten zusammenarbeiten darf. Irgendwie, ich hatte das natürlich auch schon umgekehrterweise so, dass ich mich gequält habe und dass ich wirklich schlimme Projekte hatte irgendwie, wo ich mit ganz vielen Mitteln mir mitgeteilt wurde, dass das irgendwie scheiße ist, was ich mache und so. Und dann hast du da irgendwie, weißt zwar, du hast eine Probe und ein Konzert, was ich in Grenzen hält, du bist aber trotzdem die ganze Woche im Arsch und danach wahrscheinlich immer noch irgendwie. Also es ist so, das ist es nicht wert. So, das macht ja auch was. Das sind Hormone, die ausgeschüttet werden, die dann wieder irgendwie auf die Lebenserwartung schlagen. So, also das ist, nee, dafür mache ich es nicht. Das ist mir zu doll.
Waren das Projekte noch aus deiner in der sagen wir mal, klassischen Phase oder was waren das?
Ja, ja. Viel in der Klassik irgendwie, was so. Oh ja, das ist auch einfach so ein Mörderthema. Ich habe auch irgendwie letztens noch jemand gesagt, eigentlich müsste ich mal ein Buch schreiben, weil ich sag nur so viel dazu. Ich war vor Studienbeginn irgendwie auf dem Master, in einer Masterklasse von meinem späteren Prof. Und der hat halt in der ersten Stunde, die wir zusammen hatten, hat er zu mir gesagt, also du wirst es schwer haben, als Frau wirst du es schwer haben, als schwarze Frau noch schwerer. So, das hat er mir so vor Studienbeginn so,
das war so der erste Satz.
Highly motivated irgendwie. ich meine, für mich ist es so, ich muss mir so Zeug mein ganzes Leben lang schon anhören. Es ist jetzt nicht so, dass mich das so voll aus den Latschen geschmissen hätte und ich nicht mehr gewusst hätte, wohin mit mir irgendwie so.
Aber sowas im ersten Meeting irgendwie rauszuhauen, ist ja schon
eine harte Nuss. Ist eine harte Nuss, aber letzten Endes hat er halt recht. Also ist halt so, ist halt die Realität. Und ist auch einfach, die Realität ist wiederum so, dass es keine Ankerpunkte gibt, um das zu thematisieren. Weil, ich meine, Ich selber bin überrascht, wenn ich in einem Orchesterapparat zum Beispiel einen schwarzen Menschen sehe. Ich kenne einen Fagottisten, glaube ich, aus dem Hessischen Rundfunkorchester irgendwie, der mir jetzt gerade so...
Flötist.
Oder Flötist, ja.
Watson, Thaddeus Watson,
ja, genau.
Glaube ich, ist am Start.
Ja, ja, genau. So, das ist so der Einzige, der mir irgendwie so vor meinem inneren Auge schwebt. Aber ich bin da selber dann immer schon so, boah, krass. Und da gibt's keine Lobby, da gibt's keine Community, die sich da austauscht irgendwie, schwarze klassische Musiker und so. In allem Möglichen gibt's da eine Community. Und das ist, glaube ich, dann das Erste, wenn man das anbringen würde, wäre das, glaube ich, das Erste, wo die Leute sagen würden, ah, jetzt habt euch doch nicht so. Aber eigentlich wäre es schon wichtig. Also so eine Minderheitenrepräsentation in solchen Apparaten wäre schon nicht verkehrt, so, ne? Und und ich bin dann logischerweise einfach immer wieder in die Situation gekommen, auch einfach mit so einem krassen strukturellen Rassismus konfrontiert zu werden, so, und konfrontiert zu sein. Was durchaus die Zusammenarbeit mit der einen oder anderen Person sehr, sehr viel schwerer gemacht hat als jetzt meinen männlichen weißen Mitstudenten so. Und das passiert mir auf jeden Fall in der Popmusik nicht so. Da ist eher so Sexismus so ein Thema.
Okay.
Aber Rassismus dann eher so in dieser tollpatschigen positiven Art und Weise, also positiv, ja, ist auch blöd gesagt, aber so diese tollpatschige Art und Weise, so dieses du musst ja total krass grooven-mäßige, so, ne? Dass man mal so einen Satz bekommt irgendwie, ne?
Okay. Und dann warst du auch noch in der Rap-Musik, so.
Ja, ja, genau, okay, so, ja, passt okay, ja voll. Klar. Und wahrscheinlich kannst du auch noch krass singen, so.
Und Breakdance
vielleicht. Ja, und Breakdancen sowieso. Hier gibt es eine coole South Park-Folge.
Ich habe noch gar nicht geschaut, ob du auch einen Goldzahn hast.
Ja, genau.
Doch, jetzt lachst du, okay, sie hat keinen.
Ja, ja, also so
ja,
Sachen.
Ja, krass, natürlich, das hat man gar nicht auf dem Schirm, logisch. Das gibt es ja auch eben so andersrum, ne? Wo ja. Die Leute so denken, sie tun so, macht so einen mega coolen Spruch so und dann sowas Blödes.
Ja, ja. Ja. Okay. Ja, und das passiert mir natürlich mit dem Schwarzsein genauso, wie es mir mit dem Frausein passiert. So, also dieses, boah, krass, eine Frau am Schlagzeug. Das höre ich immer höre ich diesen Satz. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich den Satz.
Warst du auch schon mal in der Jury beim Female Drummer Contest? Und
ja, also so eine Repräsentanz stehe ich dann wahrscheinlich schon auch mal ab und zu mal da. Wobei es auch, finde ich, da mehr sein könnte so. Aber es gibt dann auch wiederum nicht so viele, die wirklich professionell, zumindest in der Popularmusik so, aktiv sind. Natürlich wurde ich all mein musikalisches Leben ständig damit irgendwie konfrontiert, anders zu sein.
Gibt es in dem Bereich, oder hast du mal mit dem Gedanken gespielt, gibt es da irgendwie so eine Art, sagen wir mal, Pool, außer jetzt zum Beispiel diesem Contest, irgendwie, um das so ein bisschen zu pushen einfach? Ich erinnere mich da jetzt irgendwie an, ich habe vor 2 Jahren... glaube ich, bei der Loop Conference von Ableton in Berlin gespielt und da war die Erin Barra da, die diese Beats by Girls Geschichte macht vom Berklee College. Mhm. Gibt es was Vergleichbares in der Drummer-Szene?
Also nicht, dass ich wüsste. Es macht jetzt Annika Nillis und Emmanuel Caplet, ist eine kanadische Schlagzeugerin.
Ah, die machen dieses Camp, ne?
Die machen jetzt so ein Camp für Schlagzeugerinnen explizit. Aber ansonsten wüsste ich davon nichts. Ich meine, es ist halt einfach auch so, für mich ist halt Annika die größte Repräsentantin von Schlagzeugerinnen aus Deutschland, wenn nicht sogar aus Europa. Und sie selbst ist zum Beispiel so ein Mensch, die sagt, sie ist halt mit dem Thema Sexismus und Ausgrenzung und so im schlagzeugerischen Kontext nie konfrontiert worden. So. Meine Realität war jahrelang eine komplett andere. Deswegen ist, glaube ich, so, sobald es so diese eine Person gibt, die dann wiederum in der Öffentlichkeit eine Stimme bekommt, die dann wiederum ihre Geschichte erzählt, wird es auch zig andere geben, die ihre Geschichte erzählen. Und dann wird möglicherweise auch die Notwendigkeit gesehen, irgendwie das zu kollektivieren und diesen Austausch zu kollektivieren. So. Aber ja, solange quasi keiner Bedarf anmeldet, glaube ich nicht, dass das dann so auf den Weg gebracht wird jetzt oder wurde bisher. Außer eben dieses Camp ist jetzt so das Einzige, was mir so einfällt, was jetzt hier so in dem Kreis passiert. Ja. Ich meine, es gibt mit Sicherheit in Berkeley auch mehr Studentinnen, als es hierzulande an Hochschulen gibt. So gerade was zu Sachen wie Producing oder auch ja, in der Popmusik übliche Instrumente betrifft. So. Also bei uns jetzt hier gab es, glaube ich, in 15 Jahren Popakademie 4, 5 Schlagzeugerinnen. Davon haben 2, 3 irgendwie aufgehört. Es gibt relativ viele Bassistinnen. Also Bassistinnen trifft man schon echt öfter mal. Und es gibt jetzt seit 15 Jahren Popakademie die erste Gitarristin. Im letzten Jahrgang.
Krass, ja. Die erste.
Ja. Also, ja, es gibt halt einfach nicht so viele. So. Aber ich hätte mega Bock. Also ich denke mir immer so, ich hätte das so gebraucht damals irgendwie mit 13, 14. Ich hätte das so gebraucht, dass es da jemanden gibt, die mich repräsentiert. Also, weil, ja, ich hatte halt nur mit weißen Männern zu tun, die irgendwie 20, 30 Jahre älter sind, wenn nicht noch älter.
Der alte weiße Mann im Klassikbereich.
So voll, irgendwie. Ja. Voll. Und ich meine, dem kann ich halt nicht kommen mit, hey, der hat mich da irgendwie blöd angemacht oder wie habe ich jetzt diesen Satz zu werten und wieso macht das was mit mir, sondern du hörst es halt an und schluckst es halt runter. Und ja, von meiner Sorte gibt es mit Sicherheit sehr viel mehr. Auch an deutschen Hochschulen so.
Davon kann man leider ausgehen, ja. Wir kommen langsam zum Schluss, Philo. Erstmal vielen Dank nochmal für deine Zeit. Wir haben so ein ausführliches, schönes Gespräch jetzt gehabt. Am Schluss von jeder Podcast-Folge gibt es so 4 Fragen, die ich jedem Gast stelle. Ja. Und jetzt auch dir. Erste Frage. Gibt es was Spezielles, was du gerade lernst oder übst?
Was Spezielles ist tatsächlich, dass ich übe zu atmen während dem Spielen. Das ist echt, es ist super schwer. Koordinativ.
Um es auch so für Timing-Aspekte zu nutzen oder allgemein, weil du einfach das Gefühl hast, man vergisst zu atmen beim Spielen?
Also genau, beides so ein bisschen. So dieses, also ich glaube, Benny Grip hat es mal irgendwie auch mal erwähnt. Ich weiß jetzt nicht, ob in welchem Kontext, aber ich glaube, so diesen Satz, so diesen Gedanken, glaube ich, habe ich von ihm. Und dann ist mir natürlich auch super oft aufgefallen, dass ich einfach nicht atme. Und bei Mine ist es zum Beispiel so, dass ich rappe auch bei 2 Songs.
Während du spielst?
Ja, genau. Und dass ich dann merke, so, also, dass ich die Parts halt anfange und einfach keine Luft habe, weil ich halt davor irgendwie und so. Und genau, und dann halt, ja, war ich halt joggen und da beim Joggen ist es für mich so total normal, dass ich irgendwie so pro, keine Ahnung, 6 Schritte halt einatme und pro 6 Schritte halt wieder ausatme und so. Und das übe ich jetzt zum Beispiel gerade irgendwie Schlagzeug spielenderweise, dass ich halt irgendwie pro Takt einatme, pro Takt ausatme, je nachdem, wie schnell oder langsam jetzt das Ganze ist. Ja, und es ist schwer, aber es tut mega gut und es macht auch mega Sinn.
Was liest du gerade?
Jetzt bin ich gerade in den letzten Zügen von Sibylle Berg, Grime.
Oh, empfehlenswert?
Ja, mega krass. Mega, mega krass. Okay, also, ja.
Packen wir in die Shownotes auf jeden Fall.
Ja, ja.
Es gibt, also der Podcast ist irgendwie bei allen erdenklichen Dingern gehostet und so, aber er ist auch bei Spotify online und ich habe da eine Playlist gemacht, Weidesfeld_die Playlist, und jeder Gast setzt, wenn er möchte, einen Song drauf. Hast du einen, den du gerne draufsetzen würdest?
Ja, das ist jetzt, das ist gefährlich, wahrscheinlich würde ich mir wahrscheinlich sagen, also mir ist jetzt sofort was eingefallen und das werde ich jetzt auch sagen, was einfach sofort da war. Wahrscheinlich werde ich dann denken, oh nee, scheiße, ich brauche irgendwie was mit, mache jetzt noch irgendwie ein politisches Statement oder so. Nee. Aber
wir können noch einen dazu am Schluss, wenn du irgendwie in der Woche nochmal was
spielst. Ja, genau. Und zwar ist es ein Feature mit Chris Dave und die Band heißt HISD und der Song heißt The Weekend, aber quasi wie schwach. Das war so einer dieser Songs, die ich halt damals, als ich mich so von der Klassik abgekehrt habe, entdeckt habe. Und es hat so minimalistisch produziert, so ein krasser Rap-Flow, super guter Text und halt Chris Dave irgendwie quasi Schlagzeug spielenderweise überhaupt, dass der Schlagzeuger als Featuring in diesem Song gelistet ist. So, das ist schon so, ja. Eigentlich ja, eigentlich soll es immer so sein.
Okay, nehmen wir so auf. letzte Frage, und zwar, ich meine, du erzählst auch von teilweise ziemlich roughen Tourplänen und so weiter, und es gibt diese Tage irgendwie, wo man morgens mit der Busreise und dann hast du da irgendwie deine Breakzeit gehabt und dann musstest du vielleicht noch proben und Soundcheck und warst noch in Berlin und dann kommt der Gig und man kommt manchmal abends nach Hause, gerade so als Freelancer, man hat 1000 Sachen im Kopf, was man noch alles machen müsste und so. Und es gibt aber den Moment, wo man irgendwie das Gefühl hat, ich muss jetzt einfach mal abschalten, weil es kann natürlich nicht gesund sein, pausenlos irgendwie da zu grübeln über alles. Gibt es so für dich so eine Art Ritual, wo du sagst, okay, wenn ich heimkomme und muss einfach mal den Kopf freikriegen, bevor ich mich irgendwie auf die Couch setzen kann und da, ohne an 1000 Dinge zu denken, mal vielleicht, keine Ahnung, chillen kann, mache ich erst dies oder das?
Ja, gute Frage. Also ich meditiere auch recht viel. Das bleibt halt auf Tour immer wieder irgendwie auf der Strecke.
Wie hast du dir das angeeignet? Hast du darüber was gelesen? Oder?
Nee, ich habe einen Kurs gemacht quasi in Island, so ein Wochenende. Es war mega, mega krass. Und ja, das war vor 3,5, 4 Jahren und das begleitet mich seitdem. Und ich habe irgendwie dann das sehr intensiv gemacht anfangs und habe es dann irgendwie wieder schleifen lassen und habe halt sofort gemerkt, dass ich es nicht mehr mache. Also es ist wirklich eklatant eigentlich, was das mit mir und meiner Stimmung und meiner Konzentration macht. So. Ich merke es einfach, ich merke es krass, wenn ich es nicht mache, weil ich einfach dann so off bin und ja, gereizter bin vielleicht auf eine Art oder irgendwie einfach mich auf dünnerem Eis bewege und so. Und genau, mir fällt es super schwer, manchmal mir diese 20 Minuten wirklich zu nehmen, weil der Verstand sich dann einschaltet und sagt, so, nee, du musst die anderweitig nutzen, so kannst dich jetzt nicht einfach hinsetzen und die Augen zumachen. Aber langfristig gesehen ist es echt so, so, so viel wert, das zu machen. Und möglicherweise, wenn es quasi so ein Ding gibt, wo ich quasi mir immer sicher sein kann, so nach diesen 20 Minuten ist einfach irgendwie alles erstmal entspannter und ich kann irgendwie mit klarem Kopf an die Sachen rangehen, dann ist es das. Und ansonsten ist es, glaube ich, Tikkenjaa Fakoly hören. Der ist Reggae-Künstler von der Elfenbeinküste.
Ja.
Und den habe ich jetzt kürzlich erst entdeckt.
Ja.
Ich kannte einen Song von ihm. Den können wir vielleicht noch drauf tun.
Okay, tun wir drauf.
Tikkenjaa. Ja, genau. Ich kannte einen Song von ihm und der hat jetzt ein neues Album rausgebracht. Und boah, alter Schwede. Also dieser erste Song, ey, wenn dieses Ballerphon schon anfängt, du bist schon so, du kannst nicht grinsen. So. Das ist einfach... So diese Art Musik hören, wo du weißt, das macht einfach sofort was mit dir, ne?
Also es klingt so, als müsste der Song unbedingt auf die Playlist noch mit drauf.
Ja, ja, ja. Le Monde Chaud heißt der. Ist mega, wirklich. Also, ja, sowas ist wahrscheinlich dann irgendwie so die schnellere Spritze, um irgendwie wieder klarzukommen. Sowas schnell auf die Anlage und saulaut durch die Wohnung schallen lassen. Das ist gut.
Mega cool. Hier kratzen schon die Nächsten an der Proberaumtür. Ja. Die Pop-Akademie-Proberäume sind gut ausgebucht. Vielen herzlichen Dank dafür, dass du dir die ganze Zeit jetzt genommen hast für das Gespräch.
Ja, danke fürs Einladen.
Total gern. Und ja, eine gute Zeit auf Tour. Viel Spaß beim Festival Sommer.
Danke, danke.
Ciao, mach's gut.
Tschüss.
Leider mussten wir da schon aufhören und den Proberaum wieder freigeben. Ich hoffe aber, ihr habt in dem dann doch relativ langen Podcast einen guten Überblick bekommen und konntet einige spannende Dinge mitnehmen. Packe euch auf jeden Fall ihre Masterthesis, das Buch Grime und auch den Link zu ihrem super spannenden Insta-Profil in die Shownotes und hoffe, dass wir uns beim nächsten Podcast hier wieder treffen. Ciao.